Behind Board Games wird unterstützt von spieletastisch.de. Behind Board Games, der Podcast hinter den Kulissen des Brettspielhobbys mit Christian und Chris.
Dann sage ich Moin, Servus und Hallo. Ich bin Christian. Und ihr seid bei Behind Board Games. Für mich ist das sehr ungewöhnlich, weil ich sitze eigentlich nie oder sehr selten mit den Leuten direkt auf dem Sofa. Die heutige Episode ist also wirklich, wirklich, ja, ich will nicht sagen schwierig für mich, aber auf jeden Fall mal eine neue kleine Herausforderung. Denn ich sitze ja meinem Gesprächspartner namentlich Johannes, auch Hunter genannt, Jäger, Gründer des nach Abonnements immer noch größten deutschen YouTube-Kanals und auch ja, Mitgründer in jedem Falle der Berlin Brettspielcon gegenüber. Und zwar sitzen wir hier im Estrel Convention Center, wo die ganze Veranstaltung auch stattfindet. Johannes, ich sage erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für mich.
Ja, gerne, gerne. Wir sind ja, muss man sagen, jetzt gerade am Ende der Veranstaltung, Sonntagabend, und der meiste Abbau ist schon passiert. Das Feierabendbier ist auch schon intus, also es kann eigentlich nichts mehr schief gehen.
Ja, Johannes hat gerade gesagt, er ist schon leicht angetrunken, formuliere ich es mal, und richtig fertig. Sind das nicht die richtigen Bedingungen, um das meiste aus einem Interview von seinem Gesprächspartner rauszuziehen, Johannes? Wenn ich ehrlich bin, hätte ich auch gedacht, du hast überhaupt keine Zeit für mich. Wie kommt es denn, dass du jetzt Zeit hast? Weil du gerade schon gesagt hast, die Veranstaltung endet, aber sie muss ja noch abgebaut und abgeschlossen werden.
Das ist richtig, aber es ist einfach so, wenn nicht jetzt, weil irgendwie ist auch eine gute Stimmung. Wir haben den Berg sozusagen überwunden, jetzt geht's nur noch bergab, sozusagen automatisch, ja. Und natürlich müssen wir noch abbauen und so, aber der große Druck ist weg und ich habe auch genug Zeit, morgen nochmal den letzten Rest zu machen. Man ist dann doch am Ende des Tages die Person, die da das Licht ausmacht. Aber ich habe auch keine Termine mehr in dieser Woche.
Keine Termine mehr in dieser Woche. Das ist doch ein schöner Satz. Das Witzige ist, ich habe mich als Vorbereitung auf das Gespräch hier ein bisschen durch deine Vergangenheit gewühlt, gearbeitet, um nicht zu sagen. Du bist in Stuttgart zur Schule gegangen, du hast in Berlin dann studiert, du hast als Autor und Regisseur gearbeitet. Und es ist auch ganz witzig, weil man findet von dir auch noch solche Spuren im Internet. Das heißt, es erschien mal Kampfansage 2, ein deutscher Martial Arts Kurzfilm, bei dem du ungefähr alles gemacht hast. Ich habe mir den angeschaut und ich habe auch die Credits. Ja, in der Tat. Ich möchte jetzt da inhaltlich nichts zu sagen.
Gibt es auch nicht so wahnsinnig viel zu sagen.
Also ich finde das je nach Perspektive, also ich fand es durchaus interessant. Du hast den mitproduziert, du hast auch Schnitt gemacht und Drehbuch und Regie und dann folgt da auch noch Kampfansage 3 in Spielfilmlänge sogar. Ja, ich habe den auch gesehen.
Auch gesehen, oh mein Gott.
In der Tat Autor und Regisseur. 25 Jahre ist das her. Was hat dich denn irgendwie fasziniert, damals Regisseur zu werden? Das ist einfach ein ungewöhnlicher Beruf, Johannes.
Total. Also ich glaube, es war wirklich so rückblickend betrachtet. Ich war so einer dieser orientierungslosen Kids. Es gibt ja diese Leute, die quasi in der 10. Klasse wissen, dass sie Zahnarzt werden wollen. Und ich war sozusagen genau das Gegenteil. Ich hatte eigentlich gute Noten, aber wusste nicht so recht, was ich mit meinem Leben so anfangen sollte. War da sehr unsicher. Und irgendwie habe ich während der Schulzeit schon so mit Theater irgendwie bin ich in Berührung gekommen, habe da sogar selber gespielt und so ein bisschen inszeniert und so weiter. Und irgendwie über Freundschaften ist man dann so auf den Trichter Film gekommen, ganz verrückt eigentlich. Und ja, da habe ich dann viel gemacht. Ist witzig, weil ich im Brettspielkontext noch nie über dieses Kapitel gesprochen habe, auch weil ich mich eigentlich, sage ich mal, ich will nicht sagen, davon distanziere, ja. Aber es ist schon sehr weit weg von dem, was ich jetzt mache. Ja,
ja gut, ich meine, ich sag mal so, du bist ja immer noch filmschaffend, mehr oder weniger.
Ja, in gewisser Weise schon. Aber also ich kann nur sagen, am Ende des Tages habe ich für mich dann festgestellt, dass die Filmwelt nichts für mich ist, aus ganz vielen Gründen. Ich habe auch für mich festgestellt, dass ich auch kein wirklich guter Regisseur bin. Das ist ja auch ein guter Selbsterkenntnis, wenn man das irgendwann checkt, dass man bestimmte Sachen kann und bestimmte Sachen kann man einfach nicht so gut. Ich war immer schon gut darin, Dinge ins Rollen zu bringen, Leute für was zu begeistern, Teams zusammenzustellen, was zu machen, ja, was auf die Beine zu stellen. Aber, sag ich mal, der visuelle Künstler war ich einfach noch nie. Und das musste ich irgendwann auch erkennen, dass das einfach nicht so meine Metier ist. Und dazu kommt noch, diese Geschichte erzähle ich tatsächlich gerne und oft, dass die Filmbranche einfach eine sehr, sehr harte und auch unangenehme Branche sein kann. Und ich, als ich das Glück hatte, dann Dankron, ja, der mich sozusagen da zum Brettspiel zurückgebracht hat als Hobby, aber dann quasi eben auch den Einstieg ins große Hobby quasi Essen und das alles, das dazugehört, wissen ja auch, ne, nur einfach anfangen zu spielen, das heißt noch nicht, dass man das Hobby wirklich entdeckt, sondern absolut, da kommt noch ein bisschen mehr dazu. Da hat er quasi eine wichtige Rolle gespielt und als ich das entdecken durfte, da ist mir dann schnell klar geworden, dass diese Branche ganz anders tickt als die Filmbranche. Und ich habe dann wirklich ganz bewusst diese Entscheidung getroffen, ich möchte lieber in einer Branche arbeiten, die so tickt und so ist und so miteinander umgeht, als in der Filmbranche. Und ja, und diesen Weg bin ich dann sozusagen auch ein bisschen konsequent gegangen, so, ja.
Das kann man so sagen. Ich meine, ich sag mal so, also konsequent in dieser Branche geblieben, auf jeden Fall. Wir kommen da später noch zu. Es ist geil, gibt ja auch immer Auf und Abs, ne, wie es halt immer so ist im Leben. Jetzt hast du aber gerade schon Krohn angesprochen, also Jan Kronauer, wie er eigentlich heißt, nur genannt Krohn. Ich nehme an, ein sicherlich immer noch guter Freund von dir. Krohn ist in Freiburg geboren und hat in Ludwigsburg dann Drehbuch studiert. Wie habt ihr euch denn überhaupt kennengelernt?
Also wir kennen uns schon sehr lange. Wir sind zwar nicht so sehr auf dieselbe Schule gegangen, weil Krohn hat quasi auch eine Zeit in Stuttgart gelebt. Also da, wo ich auch dann, ich bin ja in Stuttgart aufgewachsen und da zur Schule gegangen. Eher in Freiburg, aber die sind dann irgendwann nach Stuttgart umgezogen. Wir hatten aber einen sich überschneidenden Freundeskreis. Und zu diesem Freundeskreis gehörten zentrale Figuren, die wiederum mit meinen filmischen Martial Arts Sachen zu tun hatten, ja. Und in diesem Dunstkreis ist auch er gewesen und deswegen ist er auch zum Film gegangen. Er ist ja in der Branche geblieben, aber als Drehbuchautor. Und das kann ich auch gut nachvollziehen. Man muss sagen, also der einzige Beruf, den ich für annehmbar halte in der Filmbranche, ist Drehbuchautor.
Hartes Urteil, ja, ja. Johannes. Aber gut, du weißt ja, es besser als ich.
Also das ist nur meine persönliche Meinung. Ja, ne? Also es gibt Leute, die sind da hochglücklich und das will ich denen auch gar nicht absprechen, aber das ist eine charakterliche Frage, ob du damit gut klarkommst. Ich bin da einfach nicht dafür geeignet. Aber ich kann nachvollziehen, dass Jan gerne Drehbuchautor ist und darin ist er auch sehr gut. Und das ist ja auch immer noch ein wichtiger Punkt, wenn man selber in was gut ist, dann soll man das auch machen. Naja, also auf jeden Fall, wir kennen uns eben schon aus der Stuttgarter Zeit über diese ganze Filmerei-Geschichte. Und dann war es mehr oder weniger Zufall, dass ich in Berlin so gelandet bin und er ist irgendwie so in Berlin gelandet. Und man hat immer so lose Kontakt gehalten über die Freundschaften, die da immer noch wichtig waren. Und ich weiß gar nicht, wie es gekommen ist. Irgendwann war es dann so, dass er hatte recht früh einen Sohn bekommen, so als der Erste, der ein Kind bekommen hatte, so in dieser ganzen Freundschaftsgeschichte. Und das hat ihn ein bisschen mehr an sein eigenes Heim gefesselt, wie man das halt so macht, wenn man kleine Kinder hat. Und das hat wiederum dazu geführt, dass er dann eben gesagt hat, naja, wenn ich jetzt nicht mehr so viel Party machen rausgehen kann und so weiter, dann lade ich die Leute halt zu mir zum Brettspielen ein. Und da bin ich dann auch mit reingerutscht quasi. Und so ist das alles ins Rollen gekommen, ja.
An dieser Stelle übrigens, wer Kampfansage 3 mal selber sehen möchte, ich verlinke den in den Shownotes.
Oh nein,
Doch, Johannes, da kommst du nicht drum rum. Das ist, ich sag mal so, deine Legacy ja irgendwo auch. Und im Zweifel ist es eine witzige Anekdote im Kontext deines Lebens. Es ist eine witzige Anekdote.
Also ich kann euch nur sagen, also wirklich ganz ehrlich, meine Frau und so mag mich dafür auch nicht, aber ich bin wirklich jemand, der auch hart mit sich selber ist und ich kann mir den nur noch sehr schwer angucken. Ja, also ich weiß, dass es genauso wie, witzigerweise ist es wie in der Berlin-Con, ich weiß, dass dem ganzen Team, das dahinter steht, der den auch gemacht hat, ja, das ist immer noch eine Community, sind immer noch total befreundet. Wenn wir uns wiedersehen, ist es immer noch wie so ein Klassentreffen und der Film bedeutet auch vielen Leuten sehr, sehr viel, auch gerade in der Branche. Für mich ist es kreativ, schöpferisch schwierig, das mit mir in Verbindung zu bringen inzwischen, ja. Aber das hat natürlich persönliche Gründe. Ich will auch niemand den Spaß verderben, also guckt es euch ruhig an.
Nee, genau, mach das ruhig. Ich kann nur sagen, der spielt in Berlin im Jahr, ich glaube 2045. Das ist ein Martial Arts Film, ein deutscher. Ich glaube an dieser Stelle, mit Verlaub, ohne dir zu nahe treten zu wollen, sind viele schon so, oh Mann. Ich kann mir vorstellen, dass da wirklich alle Beteiligten wirklich alles gegeben haben, was sie konnten. Man muss ja immer sagen, es ist eine Budgetfrage. So,
ne? Und Erfahrungsfrage. Ne? Wir waren alle sehr, sehr, sehr grün hinter den Ohren und haben das Beste gegeben, was wir damals drauf hatten. Das war vielleicht ein bisschen blauäugig alles, aber mit Herz.
Ja, man sieht es dem Film an. Ich sag mal so, das Budget war wahrscheinlich ein bisschen dünn.
Ja, war dünn. Also es war niedriger als das Berlin-Con-Budget, deutlich.
Das ist eine interessante Kennzahl. Also ich kann nur sagen an euch da draußen, schaut euch den Mann, Esther Schweins spielt mit.
Ja, ganz kurz, ja.
Ganz kurz, aber Esther Schweins ist halt jemand, den man kennt. Und da war ich schon so, wie, Esther Schweins spielt mit? Weil die anderen kannte ich halt alle nicht und hab dann ein bisschen geguckt, was haben die sonst so gemacht und so. Aber
Bila B. spielt auch mit. Von den Ärzten.
Wahnsinn. Okay, also ich sag mal so, da habe ich jetzt noch was gelernt. Ich weiß gar nicht, in welcher Rolle. Ich würde ja sagen, ich gucke mir den Film noch ein zweites Mal an. Aber ja, Johannes wird es mir verzeihen, dass ich das nicht tue. Oder es wäre ihm sogar vielleicht
lieber. Ist mir ganz recht. Alles gut.
Wunderbar. Genau, aber ihr da draußen, macht das bitte. Kommt in die Shownotes. Ist frei erhältlich, müsst ihr nichts für zahlen. Johannes, heute sitzt du aber gewöhnlich selber vor der Kamera. Ich meine, jetzt gerade bist du halt auch als Veranstalter der BerlinCon hier erstmal, aber seit 12,5 Jahren ungefähr hast du einen YouTube-Kanal, den du nicht alleine gegründet hast, sondern bekanntermaßen. Ich meine, das
haben wir zusammen gemacht, ne?
Genau, ja. Die allermeisten Leute natürlich wissen, mit Jan Kronauer zusammen, mit Kron. Hunter und Kron hieß der natürlich mal, lange, lange Zeit. Heute heißt er Hunter and Friends. Ich habe mir auch nochmal eure allerersten Rezensionen angeschaut. Da wird es jetzt ähnlich grausen wie bei dem Film, den ich angeguckt habe.
Ja, wobei ich da, sag ich mal, viel milder mit uns da drauf gucken kann, ne? Weil ich weiß ja, wie auch andere Rezensionen damals aussahen, ja. Ne? Also, ne, da waren wir ja nicht irgendwie, da waren wir noch die coolen Jungs damals im Vergleich zu anderen.
Das seid ihr natürlich immer noch, Johannes, was soll ich denn sagen, du sitzt mir gegenüber. Und du bist schon leicht angetrunken, da habe ich Angst, dass du mir eine Schelle gibst, wenn ich was anderes sage. Nein. Wie ist das denn? Gibt es noch reichlich unveröffentlichtes Material von damals? Hast du dann noch so alte Schätze, ein Archiv, wo noch alles drauf ist, alle Videos?
Das weiß ich gar nicht. Also es ist so, wir haben zwar, ich glaube gar nicht unbedingt, weil wir haben zwar ganz am Anfang, wie man das eben so macht, auch Sachen öfter gedreht, ja. Aber wir haben sehr schnell gemerkt, dass das eigentlich gar nicht nötig ist.
Ja.
Und dass es nur unnötige Arbeit produziert und sind dann relativ schnell dazu übergegangen, es einfach so zu nehmen, wie es kommt. Ja. Und oft war der erste Take der beste. Ja. Und das ist ja auch ein schönes Charakteristikum von YouTube oder von diesem Influencer-Dasein, dass gerade dieses Authentische, so wie es eben kommt, so wie du es eben im ersten Moment fühlst oder sagst, dass das das Beste ist, dass das das auch, was die Leute hören wollen und nicht das, jetzt habe ich es mir 10-mal überlegt, was soll ich dazu sagen und ich will es so formulieren oder irgendwas. Das wird dann oft gestelzt und eigentlich gar nicht mehr real, wie man so schön sagt, ja, und auch nicht mehr ehrlich irgendwie, ja. Ne? Also obwohl es vielleicht das ist, was man sich wirklich ehrlich ausgedacht hat, wirkt's gar nicht mehr so, ne? Sondern es wirkt irgendwie so zusammengereimt und berechnend und so. Und deswegen würde ich sagen, dass fast alles, was wir aufgenommen haben, auch online ist, weil wir es nicht viel öfter gedreht haben, ne? Als wie so, ja.
Das wart ihr wahrscheinlich noch gewohnt aus dem Film, dass man Sachen häufig dreht. Ja. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, dann einen YouTube-Kanal zu machen? Ich meine, das war ja damals eine Zeit, du hast da noch zuletzt, soweit ich recherchiert habe, Terra Max gemacht.
Ja.
Das ist eine Kinderserie mit so Geschichtsthemen im Prinzip, da hast du Regie geführt. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, da zu der Zeit dann einen YouTube-Kanal zu machen?
Ja, also das hat folgende Bewandtnis gehabt. Ich habe damals für eine Produktionsfirma in Berlin gearbeitet, als auch Stoffentwickler, auch dann als Regisseur für diese Terra Max-Geschichte. Übrigens etwas, was ich tatsächlich dann als Regiearbeit auch immer noch ganz schön finde, für Kinder nett gemacht. Aber damals war es so, als ich da gearbeitet habe, da war YouTube wirklich ganz neu. Das war noch bevor Hand und Grund gemacht haben, keine Ahnung, 2011, 2010 oder sowas. Und da war YouTube so neu, dass auch die etablierten Produktionsfirmen überlegt haben, ist das ein neues Medium, mit dem wir auch Geld verdienen können? Damals hat man noch versucht, mit Budget Webserien zu drehen. Und ich war damals sozusagen von meiner Chefin beauftragt, zu recherchieren, was man mit diesem Medium machen kann. Und dabei ist mir sozusagen selber so ein kleines Licht aufgegangen, weil ich einfach erkannt habe, dass das nicht geht. Dass man eben nicht Webserien mit Budget drehen kann, dass man nicht auf diesem Medium sagen kann, wir engagieren einen Drehbuchautor, der uns schlaue Sachen schreibt und dann engagieren wir Schauspieler, die so tun, als würden sie irgendwas machen und so weiter, sondern dass das nur funktioniert oder das, was funktioniert auf diesem Medium, was Erfolg hat, sind die Leute, die sich vor die Kamera stellen und von sich reden, von ihren wahren Passionen, von ihren wahren Sachen. Und ich fand dieses Medium gleichzeitig super interessant und hatte auch nicht mehr so richtig viel Lust, da zu arbeiten, ehrlich gesagt. Ich hatte eben, wie gesagt, die Filmbranche satt. Ich hatte auch vor allem auch das Fernsehen satt. Und ich habe einfach für mich überlegt, Moment mal, kann ich nicht das irgendwie machen? Und dabei habe ich wirklich so eine richtige Selbstfindungsphase durchlebt, wo ich mich selber gefragt habe, wenn ich mich vor die YouTube-Kamera setzen würde, was ist denn meine Passion? Was ist denn das, was mich repräsentiert, was ich authentisch da sagen würde, würde ich jetzt über Autos reden oder übers Angeln oder über was weiß ich. Und dann ist mir natürlich schnell klar geworden, naja, von dem ganzen Zeug verstehe ich nichts, aber ich spiele gerne Brettspiele, so, ja. Und dann kam natürlich auch dieser Zusammenhang, dass ich dann mit Kron das wiederentdeckt habe. Kron, der schon vor dem Hobby drin war und der mir dann erzählt hat von Will Wheaton, der damals schon seine Show gemacht hat, ganz hoch begeistert. Ich habe mir das dann angeguckt und dann habe ich ihm vorgeschlagen, sag mal, wie wäre es denn, wenn wir zusammen einfach einen YouTube-Kanal machen über deine Passion, meine Passion, ne? Und davon da Rezensionen machen und so weiter. Und er dachte so, ja, warum nicht? Warum, lass uns das doch mal probieren. Und so kam das alles.
Es hat ja ganz gut geklappt, würde ich sagen. Also ich meine, da brauchen wir nicht drum herum reden. Die meisten Leute, die dazu hören, wissen das. Was mir aufgefallen ist in diesen alten Videos, du hast öfter irgendwie auch ein Hemd angehabt. Und
ja, ja.
Kron hat eher halt einfach irgendwie, ja, wie Kron halt aussieht, ne? Hat eine Cap aufgehabt, irgendwie,
ja, ja.
Hat ein T-Shirt angehabt und du eher so ein Hemd. Und ich habe mehrere Videos von ganz, ganz damals auch geguckt. Im zweiten Video, da wart ihr gerade aus Essen zurück und habt einfach mal ein paar Spiele vorgestellt am Anfang.
Ja, ja.
Das hat mich ein bisschen irritiert, weil ihr gar nicht irgendwie euch vorgestellt habt. Es ging einfach los mit Rezensionen irgendwie und dann habt ihr euch da hingesetzt und dann habt im zweiten Video hat Kron gesagt, ja, tatsächlich, du hattest ja an vielen Spielen rumzunörgeln, aber das ein oder andere hat doch den Weg in deine Tasche gefunden.
Ja, ja.
War das immer schon irgendwie so, dass, also Kron wirkte immer so super begeistert und super locker und du vielleicht eher so ein bisschen der seriöse Pack.
Also
habt ihr das konzeptioniert, Johannes?
Also es ist, sag ich mal so, Kron ist halt einfach jemand, der sich wirklich ehrlich für sehr viel begeistern kann. Das ist auch eine ganz tolle Eigenschaft.
Auf jeden Fall,
also, ja, das schätzen auch die Zuschauer an ihm, ja. Diese ehrliche Begeisterung, die er sehr vielen Dingen entgegenbringen kann. Ich bin auch von vielen Dingen begeistert, aber ich würde schon sagen, dass ich tendenziell auch ein bisschen der kritischere Typ bin. Ich habe eine Weile gebraucht, um sozusagen ein bisschen davon runterzukommen, nur meine ganz persönliche Sicht auf die Spiele zu sehen. Und weil es ist natürlich so, der Spielemarkt ist sehr divers und die Spielenden sind sehr divers, auch in ihren Fähigkeiten, ihren Vorlieben, ihren, was sie mögen und so weiter. Und nur weil, keine Ahnung, ich jetzt nicht so auf Push Your Luck stehe, mal angenommen, heißt es ja nicht, dass ein Push Your Luck-Spiel nicht richtig gut sein kann in Push Your Luck.
Ja, ja?
Also
ja,
und sozusagen das sozusagen so ein bisschen auseinanderzuhalten, was sind jetzt wirklich so deine persönlichen Vorlieben und was macht trotzdem ein gutes Spiel aus, da habe ich vielleicht ein bisschen länger gebraucht als bei Kron, weil er einfach von sich aus fast alles geil findet, was gut ist. So, ne? Also von daher, aber da war auch ein Vorbild, denke ich, für mich und auch, außerdem habe ich mich auch immer so ein bisschen als Korrektiv empfunden, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle seine Begeisterung etwas zu bremsen. Ja.
Ja.
Und ich glaube, es haben auch viele Leute an uns geschätzt, dass man das Gefühl hatte, wir stimmen jetzt nicht immer alle ins gleiche Horn, sondern es ist so ein bisschen differenzierter so, ja.
Ja, da kommen wir gleich noch zu, was viele Leute eben an euch geschätzt haben, als ihr noch quasi nur gemeinsam vor der Kamera wart und was sich da alles geändert hat. Jetzt ist euer Kanal damals ja ziemlich durch die Decke gegangen. Also im Moment 77.500 Abonnenten, also nach Abonnentenzahlen auch der größte in Deutschland soweit, wie man das halt so sagen kann, über 4.000 Videos veröffentlicht. Sicherlich was, auf was man stolz sein kann. Es gibt ganz viele alte Videos, wo man ganz viele Größen der Branche, würde ich fast sagen, sieht. Also Carol Rupp habe ich da gesehen und Robin de Kleur und so.
Ja, ja.
Als sie noch bei Asmodee waren, Uwe Rosenberg hat noch auf der BerlinCon 2015, da habt ihr damals da auch Videos gemacht. Da hat er noch Nussfjord vorgestellt oder auch ein Fest für Odin.
Ja.
Und Matthias Notch, der auch schon irgendwie gefühlt seit immer in der Branche ist, stellt dafür Frosted Games Spiele vor. Ich habe mich immer schon gefragt und ich hätte dich ja schon so mal fragen können, aber ich frage dich jetzt vom Mikrofon, wie ist das denn mit diesen Verlagsleuten, wenn du vor der Kamera sitzt und diese Spiele ja in Einzelfällen auch mal, ich sag mal, deutlich kritisierst, bis hin schon zu aus bestimmten Gründen zerreißt. Ich denke da an Forestry, was bei Pegasus gekommen ist.
Ja.
Sicherlich ein Beispiel, das was dir vielleicht besonders emotional auch war. Aber wie ist es denn dann, wenn du dann hier vielleicht auch auf deine eigene Veranstaltung gehst, wenn du da rumläufst mit den Verlagsleuten? Lassen die sich da gar nichts anmerken?
Also man muss wirklich sagen, die Verlagslandschaft ist deutlich kritikfähiger, als man denkt.
Ja?
Vor allem, weil man auch nicht vergessen darf, dass auch wenn das irgendwie alles groß ist und so weiter und so fort, diese Hobby-Bubble ist auch nur ein Teil von ihrem Geschäft. Ja, also nur weil ein Hunter, selbst wenn er irgendwie viele Aufrufe hat, was Kacke findet, heißt es noch nicht, dass alle das mitkriegen. Ja, so, das ist schon mal der Punkt eins. Oder sich alle davon beeinflussen lassen. Natürlich hat es einen Einfluss, aber der ist, das ist auch den Verlagsleuten klar, immer noch begrenzt. Und auch generell kann man ja sagen, dass wir was richtig verreißen, ist auch echt selten, weil es die Leute auch gar nicht sehen wollen. Das ist uns auch schnell klar geworden, weil du hast immer das Problem, wenn du etwas nicht so gut findest, ist, du tust Leuten auch immer weh, weil es gibt immer die Leute, die es trotzdem mögen.
Ja, klar.
Und du willst eigentlich gar niemandem den Spaß verderben. Ja, also bei Forestry war die Sache so ein bisschen anders. Da habe ich mich dafür entschieden, sozusagen da sehr deutlich zu werden. Wobei es halt wirklich mir hier nicht ums Spiel, sondern um die Art der Thematik ging, die ich so nicht in Ordnung fand. Zumal ich es vor allem auch nicht in Ordnung fand, wie der Verlag mit der Kritik umgegangen ist.
Ja.
Ja. Aber das ist eben speziell. Es war wirklich, sowas habe ich auch noch nie erlebt.
Ja.
Das ist auch wirklich was Spezielles. Ansonsten kann ich sagen, habe ich ein sehr gutes Verhältnis. Auch übrigens zum Thema Forestry nochmal. Ich hatte dann auch ziemlich zeitnah ein Gespräch mit Peter Bernheiser von Pegasus. Und wir haben uns da nochmal ausgetauscht dazu und uns da sozusagen nochmal ausgesprochen und so gegenseitig da verständigt. Ja. Und dann ist dann auch alles gut, ne? So nach dem Motto. Ja, also das ist mir auch klar. Ich will auch niemand irgendwie unnötig sozusagen schädigen. Das war hier tatsächlich da ein bisschen, habe ich auch, glaube ich, oft betont, was Persönliches. So, ja.
Wenn ich das richtig verstanden habe, also Forestry, wir geben vielleicht ein bisschen Kontext, ja. Also der Originalverlag ist Pink Troubadour.
Genau.
Und der Autor hat auch unter dieses Video gepostet, es gab auch bei Board Game Geek dann noch eine Diskussion. Ja. Johannes hat das Thema deutlich kritisiert. Ich glaube, vom Spiel warst du jetzt auch nicht gerade begeistert.
Ja,
so,
aber das war okay, sag ich mal so. Es war ja halt nur nicht auch, das Ding ist halt, wäre das Spiel jetzt richtig gut gewesen,
ja,
dann hätte ich es, glaube ich, mir überlegt, ob ich überhaupt so, weißt du, weil ich wollte auch, ich hätte jetzt auch ungern ein sehr gutes Spiel, nur wegen des Themas,
ja,
irgendwie niedergemacht.
Ja.
Weil das ist, finde ich, dann auch nicht in Ordnung, weil es gibt einfach viele Leute, die das Thema total schnuppe und ist auch vollkommen fein. Und denen will ich kein gutes Spiel kaputt machen. Dadurch, dass das Spiel aber meines Erachtens auch noch mittelmäßig war, fand ich es jetzt unangebracht, weil es mich so gestört hat, das dann einfach zu ignorieren. So, ja.
Zum Kontext nochmal, ja, es ging darum, dass dieses Spiel laut eigener Aussage nachhaltige Forstwirtschaft darstellt.
Genau.
Und Johannes da so, ich habe jetzt das Video so angeschaut damals, es gab ja, glaube ich, sogar mehr als eins. Du hast deutlich gemacht, dass du dich mit dem Thema sehr viel beschäftigst und dass du es nicht als nachhaltig empfindest, wenn man mit so einem Harvester oder mit so Erntemaschinen in den Wald.
Ja,
genau, viele Aspekte. Ich werde das auch nochmal verlinken in den Shownotes. Aber sicherlich ein Thema, was dich emotional einfach sehr berührt hat. Jetzt interessiert mich natürlich auch in dem Moment, wo du so ein Video aufnimmst, so ein Video veröffentlichst, du weißt doch sicherlich um deine Wirkung. Also du vermutest doch sicherlich, was danach erstmal passiert in den nächsten Stunden und Tagen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also das fällt einem auch gar nicht so leicht. Ne? Also im Nachhinein denkt man so, hätte ich es nicht auch vielleicht lassen können. So. Hier in dem Fall fand ich es aber gut, dass ich es gemacht habe, weil es einen wichtigen Punkt setzt und einfach, hier war es mir deswegen wichtig, weil ich wusste, dass es sehr vielen Leuten einfach nicht auffallen wird. Ja, weil es quasi auch ein bisschen Spezialwissen erfordert, das ich jetzt zufälligerweise hatte. Mir wäre es nämlich auch nicht aufgefallen. Hätte ich mich nicht zufälligerweise mit diesem Thema etwas näher beschäftigt, wäre es mir niemals aufgefallen, dass das ein Problem sein könnte. Ja, also hätte ich dieses Spiel vor zwei Jahre früher rezensiert, hätte ich nicht ein Wort über das Thema verloren. Hätte ich gesagt, oh cool, Wald finde ich auch schön und so weiter. Hätte ich so hätte ich darüber geredet.
Ist ja,
ja?
Ein schön grünes Cover auch irgendwie. Ja. Also ich meine gut, Forestry ist ja klar, geht es um Forstwirtschaft, aber ein
so hätte ich das wahrscheinlich. Cover, ja. Und es war wirklich nur ein Zufall, dass ich dieses Spezialwissen gefühlt hatte. Wobei man auch sagen muss, ne, Wissen ist immer, es gibt kein absolutes Wissen, ist mir auch klar. Es gab auch, ne, ausgewiesene dann Forstleute, die mir auch widersprochen haben und so weiter. Und ich kann nur das sagen, was ich denke, was richtig ist. Das ist immer so, ne? Es gibt nicht die eine Wahrheit und das ist auch ein komplexes Thema und da gibt's auch nicht, ich weiß nur so, wie die Macher des Verlages über das Thema gesprochen haben und wie sie auch die Situation bewertet haben. Das war einfach nicht in Ordnung. Es war wirklich im Prinzip so ein bisschen, also, um es mal kurz auf den Punkt zu bringen, es gipfelte halt mit der Aussage, es ging dem Wald in Europa noch nie so gut wie jetzt. Und das ist im Prinzip eine trampeske Formulierung.
Okay.
Es ging dem Klima noch nie so gut wie jetzt. Und das ist halt einfach nicht wahr. Ne? Und da finde ich, ist es schon korrekt, wenn man sagt, Moment mal, diese Aussage und das soll das Spiel auch transportieren. Ne? Mhm. Also, ja. Und das ist nicht richtig. Und da kann man auch dagegen was sagen. Ja.
Ich frage mich trotzdem, wie fühlt sich das danach an, wenn du so ein Video veröffentlichst und du weißt eigentlich ungefähr, was dich erwartet. Ich meine, du kennst diese Themen ja auch mit Videos der Boardgame Crews und so weiter, wo wir auch noch gleich.
Wusste ich nicht, was mich erwartet.
Da wusstest du nicht, da kommen wir gleich noch zu. Nimm nicht zu viel vorweg, Johannes, da kommen wir gleich noch zu. Aber in dem Fall wusstest du es so ungefähr. Ich frage mich trotzdem, wie sich das emotional anfühlen muss. Ich weiß nicht, wie abgehärtet du bist nach den vielen, vielen Jahren auf YouTube, aber ich habe mich halt immer schon gefragt, wie ist das denn menschlich für dich? Ich sehe dich irgendwo auf irgendeiner Veranstaltung, ich sehe dich irgendwo rumlaufen, ich weiß, dass jeder dich kennt. Du weißt, dass jeder dich kennt. Jeder denkt irgendwas über dich, ohne dich zu kennen. Wie fühlt sich das an, dann in den Tagen danach mit so einem Video, die Reaktionen, auch wahrscheinlich viel Hass,
also,
negative Kommentare?
Also muss sagen, also deswegen bereue ich das Video auch nicht, weil ich habe eigentlich aus meiner Community die Leute, die mich ansprechen, zu diesem Video nur positives Feedback bekommen. Ja, die waren sehr froh. Und haben immer gesagt, oh, das fanden wir richtig gut, dass mal wieder ein substanzielles Video gekommen ist von dir, ja?
Ja? Gut, ja? Das, ich weiß nicht, ob das nur Lob war, Johannes, aber ja.
Ja, nee, also, der muss ja auch sehen, das Video kommt, ist ja in einer Zeit entstanden, wo er, sag ich mal, was nicht mehr der Hochzeit des Kanals entspricht, da war auch schon Krone in der Pause mehr oder nicht mehr so aktiv, ja? Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie man es einordnen, das müsste ich jetzt nachgucken, aber auf jeden Fall, das Video ist ja noch gar nicht so alt und da war, sag ich mal, die Hochzeit des Kanals schon vorbei und ich sag mal, da war sehr, sehr viel positives Feedback. Deswegen bin ich darüber froh, dass ich dieses Video gemacht habe. Hätten jetzt alle gesagt, das ist scheiße, wäre es mir sicher schlechter gegangen.
Ja klar, überraschenderweise, ja.
Ist nicht so, dass mich das kalt lässt, ja, auf keinen Fall. Aber das Feedback auf dieses Video hat mich eher bestärkt. Generell denke ich, dass in der Brettspielbranche sehr zurückhaltend kritisiert wird. Was ich auf der einen Seite auch gut finde, man geht sehr respektvoll miteinander um und will sich nicht auf die Füße treten und irgendwas kaputt machen. Das finde ich auch sehr gut, weil das eben sich auch anders anfühlt. In der Filmwelt ist es ganz anders. Mhm. Da werden Werke, die Jahre brauchen, als absoluten Vollmist in die Tonne getreten. Mhm. Ja, sowas machen wir nicht. Ja, ja, das finde ich auch gut. Ja. Ja, auf der anderen Seite denke ich, manche Dinge kann man schon kritisieren und ich weiß, dass sich sehr viele Influencer in der Brettspielwelt das eher selten trauen und manchmal denke ich, wenn ich es mich dann schon trauen kann, dann sollte ich es auch machen. So.
Finde ich auch, Johannes, grundsätzlich. Es ist ja auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein Stück weit lebt das ja alles davon, dass es auch mal einen, ich sag mal, Aufreger gibt irgendwie, dass ein bisschen mehr was passiert. Ich habe mich halt wirklich nur gefragt, wie sich das emotional anfühlt. Ich meine, du bist ja auch schon viele Jahre in der Branche. Kannst du dich noch erinnern, als du zum ersten Mal ein Video hattest oder was, wo es irgendwie viel, ich will nicht sagen Shitstorm, aber wo es auch viel negative Sachen gab? Ich erinnere mich ganz kurz noch, dass du auch mal, du hast ja auch mit deinen Kindern teilweise vor der Kamera schon was gedreht.
Ja, da gab es auch mal einen kleinen Backlash, aber ganz ehrlich, der hat mich sehr wenig gestört, weil ich ja auch weiß, also ich denke auch, es gibt Spielarten, wo, keine Ahnung, ja, die Kinder vor die Kamera gezerrt werden ohne die Eltern und da wird viel Geld verdient für die Eltern, mit den Kindern. Das kritisiere ich ganz klar und finde es furchtbar, aber ich habe nie meine Kinder ohne mich selber, mit mir, meine Kinder waren nie alleine vor der Kamera. Es war immer ihr eigener Wunsch, vor die Kamera zu treten und ich denke, das war verantwortbar. Ich stehe dazu und ich habe die Videos ja auch nicht runtergenommen. Das war noch nur vereinzelt. Also ich kann nur eine Story erzählen. Ich weiß, dass es so war, ich war dünnhäutiger, als man noch nicht so lange dabei war, war man dünnhäutiger. Man hat sich auch dran gewöhnt. Ist auch das Standing, was man in der Branche irgendwann hat. Ja, also ich kann nur eine Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob die noch in Erinnerung ist oder ob die überhaupt so viel jemand mitbekommen hatte. Es gab zum Beispiel einen größeren Disput, den hatte ich mal mit Matthias Natsch und Frosted Games. Ja, da haben wir uns mal ziemlich in die Haare bekommen über ein Spiel, bei dem ich mitgewirkt habe. Das hieß, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es hieß. Ich habe es verdrängt. Aber ich weiß, worum es ging. Das war nämlich der Messekrimi. Wo auch Dominik Metzler mitgespielt hat und Krohn und noch so ein paar andere Leute. Und das hat der Krimi-Stefan damals geschrieben, der jetzt in der Jury-Spiel des Jahres ist. Ja, und damals wurde ich auch gefragt, ob ich da mitmachen will. Und das war tatsächlich eine ganz komische Geschichte, weil ich habe mich in diesem Spiel quasi verunglimpft gefühlt. Ja, also als hätte man sozusagen, also ich habe meine Zustimmung gegeben, da mitzumachen. Ich habe da auch quasi Sachen eingesprochen irgendwie und so. Mir wurde aber nicht mitgeteilt, was in der Story passiert. Und bis ich dann rausgekriegt habe, dass ich quasi nicht nur das Mordopfer, also ich wurde nicht nur umgebracht, sondern ich war auch so ein richtiges Arschloch,
okay,
was es verdient hatte, umgebracht zu
verstehe,
werden.
Okay.
Ja? Und zwar so richtig.
Ja.
Ja. Und damals war ich da sehr verletzt. Also heute würde ich vielleicht drüber lachen. Aber damals hat mich das sehr verletzt, dass ich in so einem schlechten Licht dargestellt wurde, auch weil ich quasi aus Raffgier, Missgunst umgebracht wurde. Ja, also ich hatte Raffgier und Missgunst, deshalb wurde ich quasi zu Recht umgebracht, weil ich einfach ein schlechter Mensch war sozusagen. Ja, und das hat mich echt damals verletzt, weil das quasi einfach, mir wurde da das fertige Produkt, was schon 3000 Mal gedruckt war, einfach vorgesetzt, ja, ohne Abnahme vorher, ja, und das fand ich damals nicht in Ordnung und da habe ich mich sehr darüber aufgeregt und auch eigentlich, ich habe eigentlich verlangt, dass das Spiel nicht veröffentlicht wird, ja, und das hat eine Weile gedauert, bis ich mit Matthias verstehe ich mich jetzt wieder richtig gut, würde ich sagen, ja, wir haben uns da, glaube ich, ausgesprochen und ich habe auch nichts mehr gegen Krimi Stefan. Es ist alles fein, es ist schon so lange her.
Ja.
Aber ich wollte damit nur sagen, damals war ich vielleicht noch nicht so souverän in mir selber, um darüber einfach nur zu lachen und zu sagen, naja, die haben halt irgendwie Mist gemacht, die hätten vielleicht mal fragen sollen. Ja. Und am Ende des Tages, who cares? Weißt du, also ich weiß auch, niemand hat es sonst negativ aufgefasst, aber ich war der Einzige, so, der halt echt gelitten hat.
Ich finde es verständlich, muss ich sagen, insofern, dass ich mir denke, also ich würde mich da fragen im ersten Moment, ob die Leute mich so sehen oder
genau,
was war dein Gedanke?
Genau, das ist das, was ich nämlich auch gefühlt habe. Meine Frau hat auch gesagt, das ist doch Quatsch. Aber ich habe wirklich gedacht, dieses Spiel ist quasi die Reflexion dessen, was andere Leute von mir halten. Und das wird sozusagen auf die große Leinwand projiziert, ja. Und ich fand mich einfach unfair behandelt, ja. So, ich habe, was habe ich denn Schlimmes gemacht, dass man so mich darstellt, ja? Und das fand ich irgendwie nicht in Ordnung.
Darf man fragen, wie darauf reagiert wurde? Also, man muss ja nicht alles erzählen, aber was hat Matthias Notch zum Beispiel dann im ersten Moment dazu gesagt? Da kannst du dich erinnern?
Also, ich glaube, er war sehr perplex. Ich glaube, wir waren alle ein bisschen baff. Und das, was ich, also ich unterstelle denen nicht, dass sie das wollten, ne? Also sie wollten mich, glaube ich, nicht absichtlich im schlechten Licht darstellen lassen, sondern sie haben sich einfach ein bisschen wenig Gedanken gemacht und ein bisschen wenig eingefühlt. Also ich sag mal so, es ist fast schon so eine Art Awareness-Thema, ja.
Mhm, ja.
Die Grenzen der anderen Personen nicht zu übertreten, ja. Vielleicht war ich da auch ein bisschen empfindlich. Aber ja, ne, und ich glaube, sie waren dann alle sehr, sehr betröppelt irgendwie auf eine Art. Es war sozusagen auch echt ein bisschen, es war so, ich glaube, es war dann irgendwie so, dass, ich hatte es ja auch öffentlich gemacht, glaube ich, auch drüber ein Video gemacht und so. Nee, habe ich nicht. Ich habe das nämlich nicht gemacht. Ich habe quasi dann das versucht, so intern zu regeln, habe gesagt, und habe dann mehr oder weniger gesagt, wenn das also nicht hier zurückgefahren wird, dann muss ich das öffentlich machen und sagen, das finde ich einfach scheiße, so, ja. Und dann war es aber so, dass irgendwie sogar noch ein Jahr später plötzlich irgendwie das Spiel dann verramscht wurde und mir, irgendwer anders, kam dann zu mir und hat gesagt, hey, willst du nicht noch mir helfen, diese 3000 Stück von diesem Spiel zu vermarkten? Und dann bin ich doch mal ausgerastet. Und Matthias gesagt, sag mal, Mist, geht's noch?
Okay.
Und der so, ja, absurd, ich habe diese 3000 Stück noch, ich muss sie doch irgendwie loswerden. Der aber so, ja, aber du kannst doch nicht. Also es war nicht er, sondern irgendwer anders.
Ja,
also,
verstehe.
Ja, also es war echt ein bisschen weird. Aber das ist echt, absurde
Situation,
heutzutage kann ich drüber lachen, ja.
Ja.
Ich glaube, er kann auch drüber lachen. Wir können alle drüber lachen. Und es war einfach nur, aber das zeigt, dass quasi, wenn du neu dabei bist, bist du noch verletzlicher und bist noch, und jetzt zu deiner Frage zurückzukommen, bislang, jetzt bin ich halt einfach viel souveräner und man ist erwachsener und man kann mit Sachen auch umgehen, auch wenn mal was schief läuft, wenn man was jemand was falsch versteht oder wenn man selber was falsch versteht, wie zum Beispiel bei Forestry, ja, dann, da war ich sehr verärgert über den Verlag und habe dann mich hinreißen lassen, wirklich eine Null bei Boardgamegeek zu geben.
Da wollte ich ansprechen noch, aber du hast es. Ich muss auch sagen, generell, du sprichst die Dinge ja immer selber schon an, da bin ich irgendwie ja ganz
Und dann hat Peter wirklich gesagt, das ist ja nicht in Ordnung. Man gibt nie eine Null ist quasi unspielbar. Und dann habe ich gesagt, du hast recht, ich gebe jetzt eine 3 oder eine 4. Es war eine emotionale Reaktion, ja. Aber das ist natürlich einfach nur, ne, also das, ja.
Ich möchte bei sowas auch immer wissen, wer hier den ersten Stein wirft, wer sagen könnte, ich habe keine emotionalen Reaktionen, wenn wir alle Roboter. Und ich meine, ich denke mal, bei dir ist der Unterschied sicherlich, du bist irgendwo ein bisschen eine Person des öffentlichen Lebens, in unserer Bubble zumindest.
Ja, in
du
der Bubble, dich, in der Bubble.
Keine Frage, ich denke jetzt nicht, dass du beim Einkaufen oft erkannt wirst oder überhaupt erkannt wirst, was ja auch gut so ist, aber zum hier Glück. Auf der Berlin Brettspielkon natürlich schon. Jetzt hast du gerade schon ein paar Dinge angesprochen, wo ich mal eine Sache davon aufgreifen möchte. Du hast von den Hochzeiten deines, eures Kanal gesprochen.
Ja.
Also Hunter und Kron als Kanal ist gestartet und irgendwann war es dann, ja, ich will nicht sagen nur noch Hunter and Friends, aber es hat sich halt viel gewandelt über die Zeit. Hast du zu irgendeinem Zeitpunkt für dich gemerkt, festgestellt, dass Hunter und Kron oder dann Hunter and Friends nicht mehr so funktioniert, wie es vorher hat, dass es eben bergab geht? Das klingt ein bisschen fies.
Also es ist so, man muss einfach festhalten, wir haben ja quasi eine Pause eingelegt. Oder besser gesagt, es gab ja einen Punkt, wo dann Kron gesagt hat, er macht jetzt eine Pause. Und im Endeffekt muss man sagen, am Ende des Tages, glaube ich, hat's Corona auf dem Gewissen. Weil man muss sich vorstellen, vor Corona hatten wir eine sehr enge spielerische Zusammenarbeit auch. Wir haben immer regelmäßig mit ihm gespielt. Und dann haben wir zusammen Videos gemacht über die Sachen, die wir zusammen gespielt haben.
Ja.
Und es war auch ein wichtiger Aspekt. Nicht nur, dass wir zusammen über die Spiele geredet haben, sondern dass wir diese Spiele auch zusammen gespielt haben.
Ja.
Und als dann Corona kam, ging es nicht mehr. Weil wir dann wirklich auch nicht mehr zusammen gespielt haben. Und wir haben dann natürlich noch Videos gemacht über Zoom und alles Mögliche. Aber wir haben nicht mehr zusammen gespielt und gleichzeitig war es dann so, dass ich dann auch rausgezogen bin. Wir haben früher viel enger zusammen gewohnt, dann bin ich rausgezogen. Dann war es für mich und meine Familie ein viel größeres Commitment, zu seinen Spieleabenden zu fahren. Dazu muss man wissen, Kron ist jemand, der ungern sein Haus verlässt. Außer zu Spiele-Events vielleicht,
okay,
Ja. Oder zu Freizeitparks oder zu Festivals. Aber sonst ist er eigentlich gerne
das
zu Hause.
Das sind dann doch einige Beispiele.
Ja. Sonst ist er gerne bei Spielen, ist er gerne zu Hause. Und wie auch immer, also das hat einfach dazu geführt, dass wir viel weniger zusammen gespielt haben. Und ich glaube, das war mit ein Grund, weswegen der Content nicht mehr so gut funktioniert hat. Und ein Problem war auch, dass wir zwei verschiedene Wege eingeschlagen haben letzten Endes. Ich habe eben irgendwann entschieden, das wird mein Beruf, also Brettspiele insgesamt, nicht nur der Kanal, aber auch der Kanal. Und er war ja immer klar, nee, das ist nur mal, also nur, damit verdiene ich vielleicht auch Geld, aber das ist nicht mein Fokus, was das Geldverdienen angeht. Und darüber haben wir eben auch natürlich manchmal auch unterschiedliche Ansichten vertreten. Wenn man natürlich Geld verdienen will, dann muss man vielleicht auch manchmal vielleicht auch ein Booking-Video machen oder man muss bestimmte Kooperationen vielleicht auch eingehen. Und dann gab es eben diese berühmte Cruise-Geschichte, die ja letztlich eine Kooperation war oder ist immer noch. Also ich mache diese Kooperation ja immer noch. Ja. Und letzten Endes haben wir uns darüber halt einfach gestritten, sage ich mal so, wie man mit dieser Kooperation umgeht, nachdem es zu diesem Shitstorm gekommen ist. Ja.
Genau, ich spreche das mal kurz an. Ich gebe mal ein bisschen Kontext. Ihr habt am 21.01.2021 ein Video auf eurem Kanal veröffentlicht und habt verkündet erstmal, also das war schon das zweite Video, dass Kron eben nicht mitfährt auf diese angekündigte Boardgame Cruise. Die war noch mit Kreuzfahrt ursprünglich gelabelt. Ihr habt dann auch aufgeklärt, da ist, muss man sagen, auch der Veranstalter natürlich ein bisschen schuld, weil die haben das halt so gelabelt. Es ist eine Fährfahrt. Ich war auf der übrigens auch schon ein bisschen Transparenzhinweis. Ja. Ich habe da Spiele erklärt, ich habe da gearbeitet, geschuftet, würde man sagen, und das Buffet ausgiebig genossen. Ihr habt euch, du hast so ein bisschen gesagt, an diesem Video habt ihr euch, an diesem Fall habt ihr euch gestritten, als es um diese Boardgame Cruise ging. Habt ihr euch da auch ein bisschen menschlich entzweit, könnte man das sagen? Sind das Dinge, die nachhallen oder ist das einfach nur Vergangenheit heute?
Also heute ist es sicherlich Vergangenheit, ja. Damals hatte das schon natürlich auch, ne, hat es schon einen Riss zwischen uns gegeben. Ich kann das auch nachvollziehen, ja. Also wir haben halt da was beide nicht richtig antizipiert. Also die Reaktion der Community haben wir nicht antizipiert, ja. Hätten wir die antizipiert, hätten wir wahrscheinlich das nicht gar nicht gemacht, weil warum sollen wir uns das antun? Ja?
Ja.
Unabhängig davon, wie wir jetzt wirklich dazu stehen. Ja, so. Jetzt ist es so, ich kann auch einen Teil der Community da verstehen, dass sie das so gesehen haben. Kreuzfahrten sind was Problematisches, was die Umwelt angeht. Ne? Also, ne,
sicherlich,
das ist vollkommen klar. Ich muss auch sagen, ich war noch nie auf einer richtigen Kreuzfahrt in meinem Leben.
Schön zu hören, würde ich sagen, weil ich stehe da durchaus auch sehr kritisch gegenüber.
Ja, also ich bin noch nie auf einem richtigen Kreuzfahrtschiff gewesen in meinem ganzen Leben. Es war natürlich unglücklich von den Veranstaltern damals, das als Kreuzfahrt zu betiteln. Auf der anderen Seite versteht man auch, dass sie genau das ansprechen wollten, weil man muss ja auch sehen, egal wie sehr man es kritisieren mag, es ist sehr erfolgreiches Business. Sehr viele Leute fahren sehr gerne auf eine Kreuzfahrt. Und es entspricht halt gar nicht dem, was sie gemacht haben. Und ich glaube, bei mir war es halt so, es war auch ein bisschen unglücklich, weil daran sieht man wieder das, dass wir beide da ein bisschen einen unterschiedlichen Ansatz gehabt haben. Dadurch, dass ich mir diesen Geldverdienen-Aspekt im Fokus hatte, also dass das auch funktionieren muss, parallel zum Content einfach und chronisch, habe ich mich natürlich um diese Sachen auch gekümmert. Sprich, natürlich habe ich ihm davon erzählt und gesagt, hey, wir haben dieses Angebot, wir könnten da mitfahren.
Ja.
Und er wollte das am Anfang eben auch gerne. Aber ich habe natürlich auch mit diesen Leuten Kontakt gehabt. Und ich wusste, weil ich persönlich mit dem Veranstalter im Kontakt war, nicht nur, dass es eine Fährfahrt ist, sondern ich wusste auch, dass das ein sehr feiner Mensch ist, der das macht. Jemand, der sehr ehrlich ist und sehr das Gute auch will und kein naturvergessener Kapitalist, der einfach nur Kreuzfahrten machen will, so, ne? Sondern ein sehr netter, ein sehr, sehr, sehr rücksichtsvoller und cooler Typ. Und wir haben uns auch sehr gut verstanden, verstehen uns immer noch sehr gut. Und ich hatte ihm halt mein Wort gegeben, das zu machen. Und ich konnte es auf einer persönlichen Ebene auch nicht brechen. Und gleichzeitig verstehe ich aber auch Kron, der mit dem nie geredet hat. Der hat nur von mir erfahren, was wir da machen sollen.
Ja.
Ja. Und er hatte natürlich nicht diese persönliche Ebene mit den Veranstaltern, sondern er hat nur gesehen, scheiße, ich habe selber auch nicht aufgepasst und mir bewusst gemacht, was das heißt, öffentlich zu sagen, ich will auf eine Kreuzfahrt fahren und ich mache dafür Werbung.
Ja.
Und hätte ich das gemacht, hätte ich mich dagegen entschieden. Ne? Er hat da quasi halt auch einfach nicht aufgepasst so richtig. Er hat es nicht genug durchdacht und sich genug reflektiert, will ich das eigentlich? Ja?
Erinnerst du dich an den Tag danach, als ihr dieses erste Video gepostet habt und den Backlash direkt danach, weil du hast ja gesagt, ihr habt das gar nicht erwartet, gar nicht antizipiert?
Ja, das war schon schlimm. Das war schon sicher die schlimmsten Momente, die wir im Kanal hatten. Weil es eben, ne, also bei Forestry zum Beispiel wusste ich ja, dass da Gegenwind kommt, weil ich habe da selber Gegenwind gegeben. Ne?
Ja.
Ich habe den Wind selber entfacht.
Ja.
Aber da hat es uns völlig unvorbereitet getroffen. Und wenn du so hart angegriffen wirst, da musst du erstmal mit klarkommen. Ne? Gleichzeitig merkst du auch, scheiße, wir haben auch einen Fehler gemacht. Also unabhängig davon, wie wir das bewerten, wir haben einen Fehler gemacht, das zu antizipieren. Wir haben es nicht antizipiert. Ja, wir haben nicht, sonst hätten wir ja zum Beispiel auch sagen können, ey, bevor wir das öffentlich sagen können, müsst ihr mal das Wort Kreuzfahrt streichen. Ja, das haben wir aber einfach in dem Moment selber nicht so richtig gemerkt. Ja, und dazu kommt natürlich auch noch, das war ja auch während der Corona-Zeit, das würde ich im Nachhinein wirklich so sehen, die Leute waren durch Corona auch aufgestachelt. Alle waren irgendwie on edge und das hat es fast sozusagen so zum Überlaufen gebracht. Ja, und ich glaube, das Lustige ist ja, jetzt interessiert es keinen Menschen mehr. Also klar, ich kriege manchmal noch ab und zu, kriege ich nochmal einen einzelnen Kommentar, weil ich mache ja immer wieder Videos, ich fahre ja immer weiterhin noch mit,
ja.
Ich habe weiterhin diese Kooperation, es hat sich daran nichts geändert und ganz vereinzelt bekomme ich noch negative Kommentare da drauf, die ich auch verstehen kann, Aber es ist ja absolut kein Vergleich zu dem, was los war, als wir das damals angekündigt haben. Ja,
ja, sicherlich. Mein vereinzelter Kommentar im Vergleich zu, wenn man sich die Kommentarspalten nochmal heute ansieht.
Ja, ja.
Also ich will wirklich inhaltlich jetzt da nicht drauf eingehen, weil das sprengt den Rahmen auch. Aber
den Rahmen,
die Kommentarspalte ist auf jeden Fall wild und man sieht sicherlich, dass Leute über die Stränge schlagen, ohne dass sich jemandem seine Meinung nehmen möchte. Was mich jetzt aber interessiert, es gibt inzwischen ja noch mehr Boardgame-Cruises.
Ja.
Also was es aktuell gibt, ist dann noch die Fahrt nach Finnland, die ist mit einer Fähre.
Ja.
Es gibt aber auch eine Flussfahrt.
Das gibt's auch, ja.
Ist keine Fährfahrt.
Die ist keine Fährfahrt.
Dann frage ich mich entsprechend, was hältst du dann heute davon? Wie ordnest du das heute ein? Weil du hast damals natürlich auch argumentiert, dass es eine Fähre ist und das ist jetzt natürlich keine.
Das ist keine Fähre, aber es ist auch immer noch kein Kreuzfahrtschiff. Ne? Also ich würde sagen, so ein Fluss, also ich kenne mich nicht aus. Vielleicht kann mir jemand vorrechnen, dass das von der Ökobilanz doch ein bisschen anders aussieht. Aber aus meiner laienhaften Anschauung würde ich sagen, das ist ungefähr mit einer Busfahrt vergleichbar. Ja, also, ne, also es ist halt etwas größer vielleicht, ne? Aber es ist kein 5000 Betten Kreuzfahrtschiff, was irgendwie durchs Naturschutzgebiet in der Karibik fährt, ja,
okay,
und da irgendwie Tonnen von Müll hinterlässt oder keine Ahnung, weiß ich, wie viel PS die haben oder so, ne? Es ist halt schon eine andere Hausnummer, ja, so. Und ich sag mal so, ich bin mir 100% sicher, dass jede etwas längere Flugreise schlimmer ist, als mit dem Flussfahrtschiff ein bisschen über den Rhein zu fahren für die Umwelt. Ja, und ich denke halt immer, da muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Klar, es gibt sicher die Leute, die auf alles verzichten und nicht mehr fliegen und so weiter, aber ich kann mir niemand erzählen, dass alle, die damals kommentiert haben, noch nie im Flieger gesessen sind. Und das ist dann einfach nicht mehr verhältnismäßig. Ja.
Ich kann das an dieser Stelle, also da stimme ich dir zu, das würde mich überraschen, wenn niemand derer, die kritisiert haben, auch aus verständlichen Gründen mal auch irgendwo ein bisschen weiter wegfahren, aber dann möchte ich natürlich auch nicht bewerten, weil ich weiß es natürlich auch nicht und ich kann auch nicht beurteilen, bin ich ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie viele Emissionen jetzt so eine Fahrt auf dem Rhein dann verursacht.
Das kann ich auch nicht sagen, ja.
Ja, aber kann gerne noch jemand Fakten checken da draußen, wenn es mir jemand liefern möchte, immer gerne, ne? Da haben wir auf jeden Fall auch nichts dagegen. Wozu es halt die ganze Geschichte ja mehr oder weniger geführt hat, das war, dass am 20.02.21 Krohn seine Pause verkündet hat. Und seien wir ehrlich, Pause, ja, ich meine, keine Frage, er ist inzwischen wiedergekommen, ihr dreht wieder gemeinsame Dinge, aber Pause, es hat sich schon eher wie ein Ende angefühlt.
Also,
Was mich da, also das, ich sag mal so, ihr habt schon deutlich von Pause geredet in dem Video, aber auch die Jahre danach, du hast ja verschiedene Dinge dann ausprobiert, du hast mit anderen Leuten Dinge versucht, du hattest Sven Siemen vom Brettballett mal zugeschaltet, digital, das hat für dich, glaube ich, nicht so funktioniert, weil es digital war, dann gab es Melli, die ich an dieser Stelle grüßen möchte, ich kenne sie lose.
Habe ich heute auch wieder gesehen, die ist immer in Berlin auch hier.
Ja, genau, da hatte ich sie auf jeden Fall auch mal gesehen, mit der hatte ich auch vor Jahren mal im Verlagsbereich irgendwie so ein bisschen Kontakt, hab ihr noch, als sie noch bei dir war quasi, habe ich hier ein Spiel falsch erklärt, erinnere ich noch gut dran.
Ja.
Das war ein komplexes Spiel, muss ich sagen. Die Verteidigung von Procyon 3.
Ja, geil, ja.
Das nur so als Randnotiz. Ja, was ich mich gefragt habe, war das einfach eine Phase, wo du versucht hast, irgendwie Ersatz für Krohn zu finden? Funktioniert Hunter vielleicht mit Krohn einfach am besten und am Ende war halt
auf
niemand...
Auf jeden Fall. Also im Endeffekt war es genau so, wie du sagst. Ich war der Meinung, ich bräuchte einen Ersatz. Ja, also, weil ich auch nichts anderes gewohnt war, natürlich. Ne? Und weil ich auch immer der Meinung war, das ist auch eine schöne Sache gewesen, zusammen vor der Kamera zu stehen. Aber wahrscheinlich hätte ich mir früher auch eingestehen müssen, natürlich kann man Krohn nicht ersetzen, weil er einfach auch so, auch uns zusammen. Man muss ja auch immer sagen, das ist das Feedback, was ich auch immer bekomme. Ich funktioniere allein nicht so gut wie mit ihm zusammen und er aber auch nicht. Ja, also das ist irgendwie so ganz witzig irgendwie, ja. Also diese Mischung, die war schon besonders und die kann man nicht einfach wiederholen oder mit anderen Leuten wieder herstellen. Ja. Und deswegen würde ich heute im Nachhinein schon sagen, dass Krohns Pause damals schon das Ende von dem alten Hunter und Krohn war.
Ja.
Ja, und es auch nicht mehr wiedergekommen ist. Was wir jetzt gemacht haben, war so ein Comeback. Ja, wie man es vielleicht auch von Musikgruppen kennt.
Ja.
Und jeder, der das so Comebacks erlebt hat, weiß, das ist auch nicht mehr das Original. Ja.
Also ich muss ja sagen, ich liebe deine Ehrlichkeit. Ich glaube, wie viel Alkohol hattest du heute schon?
Ja, also ein bisschen mehr. Nein, aber das heißt ja nicht, dass das Comeback nicht trotzdem schön sein kann.
Ja, ist es.
Also, ne? Ja. Also das ist für alle Beteiligten schön. Für uns war es auch schön und ich glaube auch viele Leute fanden es schön. Aber es kann nichts zurückbringen, was vorbei ist. So, ne? Ja. Und deswegen ist es so und ich glaube auch, ich habe eine Weile gebraucht, um auch letzten Endes mir einzugestehen, wahrscheinlich wäre es einfach besser gewesen, ich hätte einfach alleine weitergemacht, um erstmal meine eigene Stimme allein zu finden. Hätte sicher nicht so gut funktioniert wie zusammen mit Kron, egal was ich gemacht hätte. Aber so habe ich mir natürlich auch viele, hätte ich mir vielleicht auch das ein oder andere ersparen können, was dann nicht funktioniert hat. Also was mich mehr oder weniger am meisten seit dieser Zeit belastet hat oder wo ich mit ich selber auch unzufrieden bin, ist und was mir auch immer wieder gespiegelt wird von der Community, ist halt so eine gewisse Unstete, also so eine gewisse Unruhe, also immer wieder was Neues ausprobiert, mal was versprochen, was nicht kommt, was ausprobiert, was nur ganz kurz irgendwie passiert, dann wieder abgeschafft wird, ja. Wieder was Neues kommt. Und es ist natürlich ein Symptom davon, dass ich auf der Suche nach einer neuen Mitte bin, so, ja. Und jetzt ändert sich schon wieder was, ja. Und aber ich sag mal so, ich glaube einfach, man darf ja nicht vergessen, parallel ist die BerlinCon groß geworden. Dadurch habe ich natürlich auch nicht mehr einen vollen Fokus auf dem Kanal, sondern ich muss gucken, wie ich meine Zeit einteile. Und aufgrund dessen hat sich natürlich auch zwangsweise was am Kanal verändert, weil ich nicht mehr so viel Zeit investieren konnte und gucken musste, okay, wenn die Zeit weniger wird, was kann ich denn überhaupt noch machen? Wie kann ich es gut gestalten? Und da bin ich, an diesem Punkt bin ich jetzt schon wieder. Und genau, also ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass diese Mitte jetzt vielleicht wieder kommt. Und auf der anderen Seite denke ich auch, ach, ist doch auch letzten Endes egal, wenn ab und zu mal so ein Video kommt, was richtig gut ist. Dann ist es auch nicht so schlimm, wenn drumherum vielleicht ein bisschen Chaos herrscht.
Ja, ich sag mal so, wenn das für dich finanziell funktioniert. Ich habe mich auch gefragt, in dem Moment, als Kron dir, der musste ja natürlich privat eine Weile vor dem Video gesagt haben, du pass auf, ich steige jetzt erstmal aus und dann gucken wir mal, hattest du da Existenzängste? Weil in dem Moment hing ja im Prinzip schon dein Job von dem Kanal ab.
Ja, also natürlich war das schwierig, ne? Es war eine schwierige Situation. Ich möchte da jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Das wäre jetzt, glaube ich, auch nicht richtig, weil ich ganz ehrlicherweise auch nicht mehr ganz genau alles erinnere, wie es war. Und sowas hat immer mehrere Seiten. Ich denke, Kron hat da auch seine eigene Sicht drauf, seine eigene Erinnerung drauf.
Ja,
deswegen möchte ich da jetzt nicht so drauf eingehen im Detail. Aber klar war schon, dass das natürlich bedrohlich war und auch das Ende des Kanals an sich im Raum stand, ja. So, und dann hätte man sich überlegt, was man dann macht. Aber zumindest gab es zu der Zeit die BerlinCon schon. Aber es war ja auch die Corona-Zeit. Also auch bei der BerlinCon waren ja die Umstände nicht gerade einfach. Finanziell und vom Ausblick sehr unklar, ob es weitergehen kann, ob wir das finanziell überleben. Aber am Ende des Tages ändert es ja nichts. Wenn es halt gerade so ist, dass man irgendwie gerade nicht weitermachen kann, dann muss man halt reagieren und irgendwie weiter gucken, was dann geht, so, ne? Also, da hilft es auch nicht, irgendwie da zu sitzen und irgendwie unglücklich zu sein, sondern muss man halt, okay, so ist es jetzt. Und man muss halt jetzt damit umgehen, irgendwie, ja.
Ja, ich meine, du bist ja der Erste, der im Zweifel einfach was Neues macht, sag ich mal.
Genau.
Irgendwas auf die Beine stellen. Ich habe mich dann trotzdem auch gefragt, wie sich das anfühlt, wenn im Prinzip ein Großteil des Einkommens davon abhängig ist, dass man vor der Kamera funktioniert, dass die Leute einen sympathisch finden, natürlich irgendwie auch.
Ja.
Ich sag mal so, wir haben alle mal einen unsympathischen Tag, also kann
auf jeden Fall.
Um Gottes Willen. Ich glaube, wir haben alle mal irgendwo auch so eine Begegnung, wo dann nachher jemand von erzählt und sagt, okay, was für ein Arsch irgendwie oder so. Und man fühlt sich ja selber oft damit nicht wohl. Wie ist das, wenn du morgens aufgestanden bist und dann dir gesagt hast, oh Gott, ich muss heute irgendwie Videos drehen und ich habe halt so einen richtigen schlechten Tag und eine schlechte Woche und mir geht's einfach nicht gut. Du musst dich vor die Kamera setzen, musst sympathisch wirken, müsst lachen und keine Ahnung, wie fühlt sich das an?
Also witzigerweise habe ich damit nie so viel Probleme gehabt. Wenn es mir mal nicht so gut geht, habe ich einfach nicht gedreht. Ja, also zum Beispiel, es ist ganz typisch, das kann ich jetzt nur als Beispiel nennen, hier in der BerlinCon ist es immer so, ich drehe immer relativ viele Sachen, das war auch jetzt wieder so, wenn es so kurz davor ist. Und wenn es dann wirklich passiert, dann passiert bei mir so ein ganz krasser Energieabfall. weil einfach wahrscheinlich so ein großer Druck, über der sich lange, über lange Zeit aufgebaut hat, wird dann irgendwie so losgelöst und dann fällt man in so ein psychisches und auch physisches Loch.
Ja.
Und dann kann ich einfach nicht mehr drehen. Nicht, weil ich es nicht will, sondern weil ich einfach nicht mehr kann. So, ja. Und das mache ich dann einfach auch nicht mehr. Dann kann ich einfach nicht mehr so viel reden. So, ne? Da muss ich einfach mal mich erstmal ein bisschen erholen. Aber das sind eher so, das sind Ausnahmen. Normalerweise rede ich einfach gerne.
Also, wie immer, selbstreflektiert heute auf jeden Fall. Wie sieht denn das eigentlich so, deine Familie? War das nicht irgendwie komisch für die? Also, ich meine jetzt gar nicht irgendwie unbedingt irgendwie so deine Frau, deine Kinder, die kennen das ja schon lange nicht anders, aber so die erweiterte Familie, dass du so, ja, freigeistig bist und irgendwie auf YouTube mit solchen Videos dein Geld verdienst, muss ja merkwürdig sein.
Ja, also ich sag mal so, ich habe gar nicht so eine riesengroße Familie, die das jetzt so wahnsinnig krass mitkriegt. Bin Einzelkind und sag ich mal, der ältere Teil der Familie guckt kein YouTube.
Ja, das denke ich mir, ja, genau.
Also, selbst meine Eltern sind sehr, sehr altmodisch unterwegs. Sie haben sich das schon angeguckt, aber ich glaube, das war eigentlich immer in Ordnung für die. Also, da habe ich nie so ein großes Thema mit gehabt. Also, es war eher so, dass die Leute es immer total spannend fanden, dass ich was mit Brettspielen mache und so weiter. Und dieser Social-Media-Aspekt, der hat da einfach gar nicht so große Rolle gespielt, ja.
Witzig, ich hätte mir immer, also wenn ich mir das bei meiner Familie vorstelle, wenn die anfangen, dann so ein Video zu gucken und so, ich glaube, da würde auch schnell abgeurteilt werden, ob ich nicht was Richtiges machen möchte.
Das habe ich zum Glück nie gehabt, ja.
Aber gut, ich muss mich ja nicht vor Friedrich Merz rechtfertigen, dass ich nicht 40 Stunden arbeite.
Ja.
Du hast viel ausprobiert in den Jahren. Du hast auch schon gesagt, es verändert sich wieder was. Ich weiß nicht, wie viele Sachen ich aufzählen soll von denen, die du schon so ausprobiert
viele
hast.
Viele Sachen.
Also da gab es den Brettspielclub und da gab es Let's Play-Videos, gesponserte, es gab und gibt bezahlte Kickstarter-Previews, die du natürlich nicht nur alleine machst, sondern auch der Alex und der Pete, natürlich vor allem federführend. Es gibt mal immer wieder Kanalmitglieder, Entschuldigung, es ist schon ziemlich spät und es war ein langer Tag, es war ein langes Wochenende, Videos nur für Kanalmitglieder, da hast du auch immer wieder was verändert, was die Kanalmitgliedschaft eben dann exklusiv liefert und was nicht. Ihr wart mal in dem Büro zusammen mit der Edition Spielwiese in Berlin. Jetzt hast du aktuell oder ihr habt ein Studio in Falkensee, soweit ich das weiß. Wenn ich jetzt richtig informiert bin, wird das jetzt wieder zugemacht.
Das ist was zugemacht, ja.
Sind da die Beweggründe? Ist das auch was, das
halt
mit
das
dem
ist
Kanal
jetzt
einfach
dieser
ein bisschen
neueste Change-Prozess, der jetzt gerade erst begonnen hat, ja? Ganz aktuell eigentlich, ja. Diese Entscheidung ist auch noch gar nicht alt, dass ich da jetzt sozusagen ein bisschen wieder die Zelte abbreche. Es hat tatsächlich ein bisschen was mehr mit der Berlin-Con zu tun, jetzt in diesem Fall, weil das Problem ist einfach, der Alex, der mit mir zusammen die Berlin-Con macht, der hat einen sehr langen Anfahrtsweg nach Falkensee. Für mich war damals der Umzug wiederum aus Berlin nach Falkensee sehr wichtig, weil ich sehr, sehr viele lange Jahre nach Berlin reingefahren bin, was auch eine große Belastung für meine Familie war, weil ich oft auch in Berlin gespielt habe, bis spät nachts, nicht da war und so weiter. Und ich wollte einfach da auch eine Entlastung schaffen und näher bei der Familie sein, schneller zu Hause sein. Und das war auch sehr wichtig und gut, dass ich das gemacht habe. Wir hatten auch ein schönes Studio und ich war umso glücklicher, dass wirklich Kron sich bereit erklärt hat, auch mal da hinzukommen und zu drehen. Das war toll und da hatten wir auch die Möglichkeit. Nur jetzt ist es einfach so, ich habe halt bei der Berlin-Con stand ich so ein bisschen vor der Entscheidung, mache ich da noch mehr? Also sie ist ja schon ziemlich groß, aber es gibt halt Möglichkeiten, noch mehr zu machen. Wir probieren jetzt eben beim Bodensee mal was anderes aus. Das ist ein Testlauf, aber wir probieren das. Und es gibt auch noch weitere Überlegungen, was wir in Berlin noch machen könnten, was wir vielleicht noch woanders machen könnten. Da kommen auch immer wieder Leute auf mich zu und fragen mich, ob ich nicht was machen will und so weiter. Und ich habe mich jetzt entschieden, was zu probieren, da mehr zu machen. Also ich weiß selber noch gar nicht so ganz genau, wie viel oder was. Das wird man sehen, aber ich werde mehr machen. Und da ist mir dann klar geworden, ich muss mich da ein bisschen mehr fokussieren auf dieses Ding. Und da muss ich halt die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Und das Büro in Falkensee ist dafür nicht so gut geeignet. Und es ist auch ein ziemlicher Ballast, weil wir da eigentlich in einem Riesenbüro mit vielen Räumen, Studioräumen zu zweit drin hocken. Ja. So, ja. Und man muss dieses große Büro putzen, man muss es aufräumen, man muss sich viel drum kümmern, wir sind da alleine. Und eigentlich ist es für einen Zwei-Mann-Betrieb völlig blödsinnig, so ein großes Büro zu haben. Auch finanziell ist es nicht besonders sinnvoll. Und ich habe einfach festgestellt, wenn ich da mehr machen will, wir haben jetzt schon viel Arbeit und viel Stress, dann muss ich mich wirklich ein bisschen fokussieren aufs Wesentliche und ich muss ein bisschen Ballast abschmeißen. Und das Büro war davon eins sozusagen. Ne? Und deshalb fühlt sich jetzt auch richtig an, da zu sagen, hey, ich trenne mich auch von vielen Sachen, um die ich mich kümmern musste, die Unordnung machen, wo ich, also ich habe halt wirklich einfach mein Zeug auch nicht mehr gefunden. Ja, also einmal im Jahr müssen wir alles finden und ich habe einfach festgestellt, ich verliere wirklich den Überblick.
Ja.
Ich verliere den Überblick und ich muss mich wirklich fokussieren, damit wir hier die Fäden zusammenhalten und dieses große Konglomerat, was so viele Aspekte hat, so viele Leute koordinieren, so viele Sachen koordinieren, da muss ich mich ein bisschen ordnen. Und deswegen habe ich beschlossen, das so zu machen. Ja. Und das heißt aber nicht, dass der Content deswegen endet. Was endet, ist dieser Studio-Content. Und seien wir ganz ehrlich, den guckt auch kaum noch jemand. Ja, oder den guckt niemand, auf jeden Fall guckt ihn nicht mehr so viele Leute wie früher. Und deswegen ist es vielleicht auch gar nicht schlecht. Und da kommt ein neuer Content, der vielleicht anders funktioniert und vielleicht auch ein bisschen moderner ist.
Also jetzt ist Veränderung natürlich wirklich nicht immer schlecht, sage ich mal.
Ja.
Trotzdem frage ich mich gerade, okay, der Studium-Content soll enden, aber du wirst ja bestimmt weiter einfach auch Videos jetzt über Spiele machen, wo du vielleicht einfach vor der Kamera sitzt dann.
Definitiv.
Und das wirst du dann einfach von zu Hause machen?
Von zu Hause. Unser neues Büro wird sicher auch Möglichkeiten haben. Ist jetzt nicht so, dass es gar nicht geht.
Ja.
Was dieses Studio vor allem ermöglicht hat, sind solche großen Let's Plays mit 4 Leuten am Tisch. Solche Sachen. Ja, konnte man da sehr gut machen, weil du einfach nur anschalten musstest. Du hattest den Raum, du hattest das Licht, du hattest die Kameraposition. Und so ein Content dauert lange zu drehen, lange zu schneiden. Und es steht einfach nicht mehr so richtig im Verhältnis zu den Aufrufzahlen, die so ein Video aber dann am Ende des Tages erzeugen kann.
Was würdest du denn sagen, wie hat sich denn der Content verändert von damals bis heute? Ich meine, damals, der klassische Brettspiel-Content war natürlich irgendwie vom Brettspielregal sitzen und Rezensionen, dann, also am Anfang Introduction, dann kam halt die Regelerklärung, dann kam halt die Rezension, die im Prinzip ein Gespräch war mit dir und Kron und dann gab es irgendwie eine Wertung, da gab es ja dann auch von dir diverse Systeme. Wie hat sich denn der Brettspiel-Content heute verändert? Wenn man sich vielleicht auch, keine Ahnung, Better Board Games, die Jungs wirst du ja auch kennen.
Natürlich.
Ein Riesenkanal, klickzahlenmäßig, ich mal, beeindruckend sicherlich.
Ja, also man muss auch sagen, ich finde es natürlich immer schmeichelhaft, wenn man auch mich als noch als größten Kanal bezeichnet. Aber man muss ja immer dazu sagen, nur noch von den Abonnentenzahlen. Ne? Also jeder weiß, dass es eigentlich die falsche Messgröße ist. Nach Aufrufzahlen, nach Reichweite ist natürlich Better Board Games viel größer, möglicherweise auch noch andere Kanäle viel größer inzwischen. Das ist mir natürlich auch bewusst und da will ich mich auch gar nicht mit falschen Federn schmücken. Nein, also natürlich hat sich der verändert. Das Problem ist halt, ich habe immer nur den Content machen können, den ich aus mir heraus machen konnte. Ja, also wie ich schon vorher gesagt habe, zu viel künstlich erzeugen funktioniert auf YouTube nicht. Und deswegen muss ich halt immer wieder neu für mich gucken, was funktioniert. Und es gehört halt auch zur Wahrheit mit dazu, dass ich nicht mehr so viel spiele wie früher. Das heißt ja nicht, dass ich gar nicht mehr spiele, aber ich spiele auf jeden Fall weniger, weil ich einfach mehr arbeite für die BerlinCon. Ich denke, das hatte ich auch an anderer Stelle schon mal gesagt, glaube ich, es ist ganz normal, wenn du die Professionals in der Branche fragst, wie viel kommen sie eigentlich noch privat zum Spielen, dann wirst du teilweise erschrockene Reaktionen bekommen. Ja, ganz oft heißt es, ich habe früher so viel gespielt und jetzt spiele ich nur noch Prototypen oder ich komme eigentlich kaum noch dazu, weil ich nur noch in Bürokratie festhänge oder in die Meetings sitze und so weiter. Es ist halt so ein bisschen die harte Realität von dann doch langen Arbeitstagen, dass dann doch nicht mehr so viel Zeit für das Hobby bleibt. Und dem muss ich als Influencer und Rezensent halt auch Rechnung tragen. Ich kann nicht über Sachen sprechen, die ich nicht gespielt habe. Und witzigerweise, weil wir gerade über Better Board Games gesprochen haben, ich weiß ja auch, dass Christoph Dick gerade vor der gleichen Problematik steht. Der macht gerade auch weniger und zwar nicht, weil er irgendwie keinen Bock mehr hat, sondern weil er auch beruflich so arschstark eingebunden ist, dass er gerade weniger spielen kann und deswegen natürlich auch weniger Content machen will, weil er auch nicht da stehen will und über Sachen reden, die er nicht gespielt hat, so, ne? Also, deswegen ist das eine ganz normale Geschichte. Aber es ist tatsächlich so, dass ich hoffe, dass ich durch die Refokussierung und die Verschlankung tatsächlich auch wieder Raum gewinne, um wieder mehr spielen zu können, weil ich vermisse es auch. Ja.
Kann ich verstehen, so ja. Sehr sogar. Ich glaube, was viele da draußen, ich denke, viele können es auch nachvollziehen, aber man hat als Content Creator, denke ich, einen hohen Anspruch an sich selber, also die allermeisten, die ich kenne, haben den hohen Anspruch an sich selber und sie werden dem oft nicht gerecht und das macht einen auch selber fertig und dann investiert man sehr viel Zeit in seinen Content. Gleichzeitig möchte man eben durchaus nur über Spiele reden, die man wirklich kennt, die man häufig gespielt hat. Ja. Das beißt sich dann irgendwann ein bisschen, weil selbst wenn man das wie du beruflich macht, hat man natürlich nur begrenzt Zeit und keine Ahnung, La Cerda ist ein gutes Beispiel, da liest du dir ein paar Stunden die Anleitung durch, dann baust du eine Stunde auf und um eine Partie zu spielen, hast du am Ende insgesamt irgendwie 10-12 Stunden investiert oder so. Ja. Und wenn du dann einen Anspruch an dich selber hast, dann kann es eine Arbeitswoche am Ende sein, über dieses Spiel wirklich seriös zu reden. Ich denke, mir ist das schon wichtig. Die meisten Content-Creator, die ich kennengelernt habe, haben einen hohen Anspruch an sich selber. So wie du ja auch von dir selber sagst. Heute bist du ja in vieler Hinsicht auch Veranstalter. Was würdest du sagen, zu welchem Teil bist du noch Influencer, Content-Creator, Rezensent und zu welchem Teil bist du eher jetzt Veranstalter? Wie sehr shiftet das in die Veranstalterrichtung bei dir?
Ja, also ich würde schon sagen, dass eben jetzt auch mit der Entscheidung, mehr zu machen, ja, das ist ja so, auch wenn Bodensee erst im Herbst passiert und vielleicht andere Dinge auch erst später oder so, ich arbeite schon länger an diesen Sachen, ne, also das ist ja nicht so, dass man einfach sagt, so, plötzlich wacht man auf und sagt, jetzt mache ich irgendwas, sondern du hast eine lange Vorbereitungszeit, du gehst sehr lange mit Ideen, du musst erstmal Ideen finden, du musst damit schwanger gehen, du musst damit, ne, das ist eine lange Vorlaufzeit und seitdem das Thema ist, und sicherlich schon mindestens ein Jahr, würde ich sagen, dass ich schon 60-40 mindestens bei der BerlinCon bin. Jetzt so, wenn ich dann in die heiße Vorbereitung gehe, das merkt man auch an meinem Kanal, wird's noch krasser. Da geht's dann in die Richtung 70-30, 80-20. Ich würde sagen, in den letzten Wochen mache ich nur BerlinCon. Nein, das stimmt eigentlich gar nicht. Da mache ich dann immer diese Vlogs zum, aber das ist ja eigentlich BerlinCon-Content, ne? Also, das ist auch das, was
ihr
gerade.
Es vermischt sich auch ein bisschen.
Das verstehe ich auch, dass es für manche Leute ein bisschen vielleicht auch negativ auffällt. Manche Leute sagen, Hunter und Friends ist ja eigentlich nur noch ein BerlinCon-Kanal. Und dazu kann ich einfach nur sagen, nee, wird halt immer mehr zu einem Kanal, der darum geht, was ich mache. Wenn ich gerade mehr spiele, dann werde ich mehr über Spiele sprechen. Wenn ich gerade mehr mit Brettspielveranstaltungen zu tun habe, dann werde ich mehr darüber reden.
Ja.
Was bleiben wird, ist, dass es was mit Hunter und mit Brettspielen zu tun hat. Ja, von daher denke ich, ist es schon konsequent.
Ja.
Solange ich nicht anfange, über Autos zu sprechen oder über Schminkprodukte.
Ich sage mal im Grunde genommen, was du machen möchtest, das machst du einfach, die Freiheit hast du.
Aber ich sage nur, ne, also es ist quasi, für mich ist es jetzt klar, es wird einfach, das habe ich auch, glaube ich, schon betont, der Content wird noch etwas persönlicher werden, glaube ich. Hoffentlich dadurch doch nochmal wieder ein bisschen ehrlicher. Und ich freue mich darauf, auch wieder Rezensionen zu machen, zu Spielen, die ich auch gespielt habe und zu denen ich gerne Rezensionen machen möchte. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was die zweite Hälfte des Jahres da so bringt. Was ich definitiv mir vorgenommen habe, ist, man ist ja auch, das will ich sagen, weil du gerade ein Dilemma-Task gesprochen hast von Content-Creatern, man hat ja noch ein zweites Dilemma, finde ich, nämlich nicht nur, dass man das Problem hat, wie viel spielt man und so, sondern dass du ja auch das Problem hast, wenn du ein bisschen größer bist, dann wirst du ja auch von den Verlagen fast schon gedrängt, Sachen zu machen. Ja, die rufen dich an und sagen oder schreiben dir Mail oder sprechen halt an und sagen, hey, willst du nicht dieses Spiel rezensieren? Willst du nicht dieses Rezensionsexemplar haben? Und ich sage oft, nee. Und die sagen, doch, nimm das. Ja? Nimm das, doch. Und ich sage, nee, ich werde dazu nicht kommen. Ach, egal, nimm's trotzdem.
Das Los des Erfolgs, Johannes, würde ich sagen.
Und ich sage, nee, aber ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Nein, egal, nimm's so, ja. Weil die Hoffnung stirbt da zuletzt bei den Leuten, dass es doch klappt.
Ja.
Und es setzt einen aber dann doch unter Druck, weil du diese Spiele, die ja auch wertvoll sind, da hast und du denkst, irgendwie solltest du ja doch was dazu machen. Und was machst du eigentlich damit, wenn du nichts damit machst? So, ja, und so weiter und so fort. Aber ich weiß, ich habe es eigentlich abgelehnt.
Ja.
Ja. Und da habe ich mir fest vorgenommen, jetzt nichts mehr anzufragen und auch nichts mehr anzunehmen, was ich nicht wirklich konkret machen will. Ob ich das durchhalten werde, weiß ich nicht. Aber das ist so ein bisschen mein Anspruch, weil dadurch hoffe ich, mich auch frei zu schwimmen und zu sagen, weil ich glaube, das ist auch eine Belastung, die ich in den letzten Jahren viel hatte. Immer diesen Backlog an Sachen, die man eigentlich hätte machen wollen und machen, also auch wirklich gerne gemacht hätte. und die einen so ein bisschen quälen mit dem schlechten Gewissen. Und ich kann da auch, hab da auch keine Lösung dafür. Am Ende des Tages denke ich halt, ich bin auch nur ein Mensch und ich kann halt so viel schaffen, wie ich schaffe. Ich werde dafür letzten Endes ja nicht bezahlt, für so ein Rezensionsexemplar das zu machen. Und es war die freiwillige Entscheidung des Verlags, mir dieses Spiel zu geben. Da bin ich gezwungen. Und deswegen kann er, ja, ne, also weiß, was ich meine. Ne? Aber ja, trotz alledem hoffe ich, in Zukunft da ein bisschen klarer zu sein und auch diese FOMO abzulegen, die auch schwer ist.
Ja,
zu sagen, ich traue mich auch zu sagen, nein, ich, dann verpasse ich halt Sachen. Auch persönlich, ne? Dann ist es halt so.
An dieser Stelle zitiere ich Matthias Notch, The Joy of Missing Out.
Ist
auch eine Folge, die wir aufgenommen haben mit ihm. Und ich finde, das hat er da ganz gut gesagt. Ich sag mal so, ich weiß nicht, wie konsequent er da immer nach handelt, aber man kann sich das ja so als hehres Ziel auf jeden Fall setzen.
Ja.
Johannes hat gerade in ein leidendes Gesicht geschaut, nämlich in Mainz, weil dieser Gedanke, man will was machen, jetzt vielleicht nicht bei mir, nicht unbedingt Brettspielrezensionen, aber Interviews, so, ne, wie mit dir. Ich möchte auch schon lange mit dir sprechen, seit ungefähr einem Jahr. Man möchte so viele Dinge machen und man hat Dinge vielleicht auch angefragt und irgendwie ist der Druck manchmal immens, obwohl es im Prinzip ja, also nicht so sein sollte. Nochmal zurück zu den Conventions, die ihr veranstaltet, also jetzt natürlich auch die Bodensee-Brettspiel-Con heißt sie ja, soweit ich weiß. Die soll ja deutlich kleiner werden, weil die Location das auch anders gar nicht hergibt. Wäre das Berliner Konzept überhaupt, selbst für euch selber, irgendwie kopierbar? Könntet ihr das überhaupt in irgendeinen anderen Ort Deutschlands so transferieren?
Also, ja, das werden wir sehen, ob es geht. ich weiß es nicht.
Das auf jeden Fall, aber ihr versucht.
Ich glaube daran, dass das Konzept gut ist. Also, ich glaube wirklich daran, dass wir hier ein gutes Konzept haben. Viele Dinge, die wir hier entwickelt haben, die auch übertragbar sind auf andere Veranstaltungen. Ist ja auch so, dass auch schon Veranstaltungen Sachen von uns kopieren. Auch, ne, ist ja auch klar, wir haben auch Sachen kopiert von anderen Veranstaltungen wie der GenCon und so. Jeder soll voneinander lernen.
Gelernt,
aber,
willst du sagen.
Ja, genau, nicht kopiert, gelernt, genau. Nein, aber ich denke halt, es ist ein gutes Konzept. Es ist ein Konzept, was die Community in den Fokus nimmt, die Besucher in den Fokus nimmt, was die wollen, wie die gerne ihre Zeit mit dem Hobby verbringen wollen. Und deswegen glaube ich schon, dass es übertragbar ist. Und ich glaube halt auch, wir sind jetzt in einer Lage, in der Situation, wo wir als zwar kleine, aber jetzt dann doch funktionierende Veranstalterfirma auch die Ressourcen haben, das zu machen. Das war ja früher auch nicht so. Ja, also jetzt haben wir halt die Möglichkeit, auch sowas mal auszuprobieren, ohne dass wir gleich die Zukunft der BerlinCon riskieren.
Ja.
Ja, auch wenn Bodensee am Ende des Tages da nicht so gut funktionieren sollte, was ja im Bereich des Möglichen ist. Selbst wenn es für alle Beteiligten eine super Veranstaltung wird und alle total Spaß hatten,
gerade
wenn
Besucher,
wir am Ende des Tages wirklich Geld verlieren, ist es kein tragfähiges Konzept. Ja. Und wenn es dafür auch keine Lösung gibt, das zu ändern. So, ne? Das weiß man immer erst, wenn man es gemacht hat. Und deswegen, aber wir haben die Option, das jetzt auszuprobieren und wir haben auch andere Ideen. Und ich muss wirklich sagen, neben den Videos ist das jetzt meine große Leidenschaft geworden, Dinge für diese Brettspiel-Community als Veranstalter zu entwickeln oder weiterzuentwickeln, weiterzudenken, das Feedback der Community aufzunehmen und zu überlegen, wie kann ich das möglich machen? Wie kann ich, natürlich mache ich das auch nicht alleine, sondern da helfen mir ganz viele Helfer und die auch ganz viel Input geben und so weiter, aber wir arbeiten ganz eng zusammen und wir überlegen die hin und her, keine Ahnung, wie können wir eine Game Night für 2.500 Leute möglich machen, die alle ein Spiel ausleihen wollen in einer kurzen Zeit? Wie können wir einen Flohmarkt mit 10.000 plus Spielen machen, ohne dass die Leute 5 Stunden in der Schlange stehen oder Ewigkeiten brauchen, ihre Spiele abzuholen oder ihr Geld abzukassieren? Und wie können wir so eine digitale App weiterentwickeln, dass sie noch mehr die Leute ermächtigt, sich zu treffen, neue Kontakte zu knüpfen, einzutauchen in diese Community? Und diese ganzen Sachen finde ich super interessant und machen mir wirklich richtig, richtig Spaß, da mehr Sachen auch wirklich zu entwickeln und auszuprobieren. Und das ist so meine zweite große Leidenschaft jetzt geworden, neben den Brettspielen und den Videos. Und da freue ich mich natürlich auch sehr, dass ich jetzt das auch machen kann. Und da habe ich mich halt entschieden, das noch mehr zu machen und mal gucken, was draus wird. Ja.
an dieser Stelle ein riesiges Kompliment an dich, aber natürlich auch, das gerade gesagt, an das riesige Team, das riesige Flohmarkt-Team, das riesige Orga-Team. Ja.
Blick aufs Brett, wollte ich gerade auch noch sagen,
die diese Spieleausleihe wuppen. Da muss man auch sagen, wie viele Leute da ehrenamtlich im Prinzip für Kost und Logis ihre auch Urlaubstage teilweise investieren und da Unmengen an Spielen reinschleppen, einsortieren, organisieren. Ja. Also genau, gerade Blick aufs Brett möchte ich ja auch nochmal sehr lobend erwähnen. Aber wie gesagt, alle Leute, die diese Veranstaltung mitarbeiten, das sind ja hunderte Leute, die das ja oft auch ehrenamtlich machen und die einfach gerne Teil des Ganzen sind und da ihre Energie und Freizeit investieren. Das kann man an dieser Stelle, denke ich, schon sagen, dass man da sehr dankbar sein darf. Auch, ja, auch ich, wo ich diese Veranstaltung hin nutze, bin ich immer sehr happy. Der Johannes vom Ministerium, für Brettspielspaß, es ist sehr, sehr spät, Johannes.
Ja,
ich weiß. Anderer Johannes, genau. Der hat auch gesagt, er wüsste gar nicht seine persönliche Meinung, was man an der Veranstaltung noch groß verbessern könnte.
Ich sag mal so, schönes Kompliment.
Es ist ein wunderschönes Kompliment.
Mir fehlen noch ein paar Sachen ein, aber ich finde es ganz toll, dass du das so gesagt
hast. Johannes, der mir gegenüber sitzt, weiß bestimmt als Perfektionist noch einige Sachen. Ich kann schon mal sagen, dass ich habe diesmal für den Verlag gearbeitet. Wir hatten ein bisschen Probleme mit dem LKW, der war ein bisschen zugeparkt. Johannes, es gibt Dinge, die man immer verbessern kann. Es sind Dinge, die ungeplant sind. Es ist meine Schranke offen, die nicht offen sein sollte. Ein Einlass offen, der nicht offen sein sollte. Es wird sicherlich nie perfekt sein, egal was du möchtest. Ich habe mir folgende Frage gestellt. Wenn ich dich so in diesen ganzen Videos über diese letzten 12, 13 Jahre sehe, also wirklich so zeitversetzt diverse Videos gucke, dann sehe ich dich durchaus auch mit einem gewissen Ehrgeiz. Also es hat mich, hat immer den Eindruck gemacht, du hast mal englische Brettspiel-News gemacht zum Beispiel
Alle möglichen ausprobiert.
Genau, alle möglichen Dinge probiert, gemacht. Und ich sehe dich durchaus auch im positivsten Sinne als Geschäftsmann sicherlich. Bist du nicht, also ich weiß nicht, wie du es bisher immer gesagt hast, aber diese Veranstaltung, die Brettspielcon, die gibt es jetzt seit 11 Jahren, die Berlin Brettspielcon. Hast du nicht vielleicht auch schon vor 8 Jahren gedacht, ey, pass mal auf, wir können aus dem Ding eine riesen Veranstaltung machen? Ist das wirklich einfach so gewachsen oder hattest du nicht auch mal den Ehrgeiz zu sagen, pass mal auf, wir machen das Ding richtig groß und richtig geil?
Ja, also natürlich hatten wir schon die Idee, dass es groß wird, aber ich glaube, bis vor 2 Jahren sind wir doch immer noch sehr auf Sicht gefahren. Ja, das liegt natürlich auch daran, dass wir eben dieses große Corona-Loch hatten, was echt hart war. Ne? Also man muss sich das so vorstellen, bis 2018 war das alles noch eine sehr familiäre, sehr gebastelte Sache, die auch noch nicht wirklich irgendwie Geld verdient hat, so richtig. Ja. Ne? So. Und wir haben uns dann entschieden, oder wir standen 2019 vor der Frage, wursteln wir so weiter, blöd gesagt, ja, was auch Spaß gebracht hätte, sicherlich. Ja,
sicherlich, ja. Wursteln kann Spaß machen.
Ja, ja. Oder wagen wir den Sprung damals in die Station in eine ganz andere finanzielle Liga, was die Kosten angeht,
ja.
Und was natürlich auch andere, also was ein ganz anderes Risiko und was auch einen ganz anderen Erfolgsdruck erzeugt, ja. So, wagen wir das denn nicht? Und das haben wir damals gewagt. Dummerweise war es ein Jahr vor Corona. Schlechtes möglichster Zeitpunkt, diese Entscheidung zu treffen. Aber da
kann ich nur sagen,
war nicht meine Schuld, das nicht zu erahnen.
Dass Lass ich dir durchgehen, Johannes. Genau.
Und dadurch, dass es dann eben so schiefgelaufen ist mit Corona direkt danach und so, war wirklich bis, ich sag mal, also bis wir hier im Estrel zum ersten Mal waren, das war 24 war eigentlich erst das erste wirklich positive Jahr der BerlinCon, sag ich mal, auf einer geschäftlichen Sichtweise, so, wo ich nicht mehr nach der Veranstaltung immer noch Stress hatte, sozusagen, sondern wo ich mal gedacht habe, oh, okay, ich kann eigentlich positiv in die Zukunft blicken, so, und das hat jetzt irgendwie das, na, darauf kann man aufbauen, so sage ich mal. Und muss nicht die ganze Zeit überlegen, okay, wie kriege ich das eigentlich hin? Was muss eigentlich passieren, damit es irgendwie mal irgendwie funktioniert und so. Und deswegen glaube ich nicht, deswegen habe ich mich eher damit beschäftigt und nicht damit, ah, ich mache das jetzt so riesengroß. Sondern es ist eher so ein gewesen, komme ich hier eigentlich auf den grünen Zweig? So, ja, so, das war lange Jahre eher so das Thema. Und natürlich ist ein Punkt, dass man sagt, man muss größer werden.
Ja.
Ja, weil mit mehr Skalierung kann ich vielleicht Kosten irgendwie etwas drücken auf mehr Besucher und ne, also so, ist eher so der Zwang zum Wachstum, um irgendwie auf den grünen Zweig zu kommen. Also es war eher so rum. Und jetzt ist es ja andersrum, dass wir sagen, ich will gar nicht hier in Berlin so mehr viel größer werden, weil wir ja sagen, wir haben so eine ganz besondere Veranstaltung mit einer ganz besonderen Stimmung und einer ganz besonderen Community. Und wir wollen ja nicht das zerstören, indem wir das immer größer machen. Weil das würde bedeuten, dass wir in eine noch größere Location umziehen müssten. Was gibt's noch, was größer ist? Eine Messe?
Ja. Mir fiel dir nichts anderes ein, wenn ich ehrlich bin, wenn du nicht in ein Fußballstadion gehen willst.
Ja, genau. Und was sind wir denn dann noch? Sind wir dann auch nur einfach eine Messe? Ja, so. Und was passiert, wenn wir plötzlich nicht mehr 2500, sondern 10.000 Leute haben, die eine Game Night wollen? Es geht ja gar nicht. Ja. Ja. Oder das wird dann wirklich hart, so, ne? Und deswegen haben wir das Gefühl, wir sind hier so glücklich im Estrel, dass ich eigentlich jetzt hier so stehe und sage, ich möchte eigentlich das hier so bewahren, wie es ist, im Detail weiterentwickeln, vielleicht auch ein paar Sachen sich neu dazu ausdenken, aber die Größe, den Umfang so ungefähr behalten, ja, so um es einfach handelbar zu halten. Das ist eine Herausforderung, weil die Kosten steigen und wenn du kannst auch nicht immer sagen, ja, jedes Jahr gibt's neue, gibt's immer noch höhere Preise und so weiter, Ticketpreise meine ich, das ist auch kein guter Weg. Also es ist eine Herausforderung auch zu sagen, man verzichtet auf Wachstum. Es ist echt eine Herausforderung. Und deswegen ist auch der Gedanke, liegt ja auch nahe zu sagen, statt hier immer größer zu werden, überlegen wir, können wir nicht noch woanders was machen? Und vielleicht Ressourcen doppelt nutzen, auch für andere Veranstaltungen, ja, und so, ja.
Du hast ja gerade schon von Erfolgsdruck gesprochen. Ich sag mal Bodensee, ich weiß nicht, wie teuer die Location ist, aber sicherlich im Vergleichsweise, wie wenn ich jetzt irgendwie in eine andere Großstadt gehen würde und mir eine sehr große Location nehme, wird es wahrscheinlich noch gehen vom Erfolgsdruck.
Auf jeden Fall.
Aber wenn du jetzt in eine andere große Metropole gehst, keine Ahnung, was fällt mir ein, Hamburg oder Frankfurt, wenn wir locationmäßig irgendwie weiter weggehen vielleicht, was ja, sag ich mal, Ideen jetzt von mir wären, so wo man hingehen könnte oder was weiß ich, in München, also irgendwo anders hin, ein bisschen weiter weg, ist da der Erfolgsdruck riesengroß, weil bei einer Location dieser Größe, wie jetzt auf der BerlinCon auch, ich weiß gar nicht, was hier an Besucherzahlen dieses Jahr hatte, ich glaube, wir hatten letztes Jahr irgendwas um die 17.000, 18.000, ist immer eine Zählungsgeschichte.
Ja,
ist natürlich immer
eine Zählungsgeschichte,
aber, wie bei allen Messen im Übrigen, das sowieso, aber ist da der Erfolgsdruck nicht riesig, wenn man gleich eine Location für, weiß ich nicht, Millionen, ich habe keine
Millionen
Vorstellung,
nicht.
Was das kostet.
Aber es ist teuer. Ja. Eine Million nicht, auf gar keinen Fall, ne? Also, aber schon fünfstellig auf jeden Fall, ne? Also, ja, natürlich ist der Erfolgsdruck recht groß, aber ich sag mal so, ich würde fast sagen, der organisatorische Druck ist höher. Also, ich glaube nämlich schon daran, dass es genug Leute auch in anderen Städten gibt, die gerne so eine Veranstaltung hätten bei sich. Ja?
Das sicherlich, Johannes. Ja, da kann ich dir Brief und Siegel drauf geben. Ich muss durch die ganze Republik fahren, um hierher zu kommen.
Ja, genau. Also
ich habe nichts dagegen, wenn du was unten
machst.
Ich
glaube definitiv, da gibt es sicherlich den Bedarf.
Ja.
Das ist auch meine geringste Sorge eigentlich. Ich glaube nicht, dass wir, wenn wir eine andere Veranstaltung machen, das merken wir auch jetzt im Bodensee, dass wir die Leute vermissen, so, ne? Also, oder dass da keine Leute kommen würden. Oder selbst auch bei den Verlagen ist es vielleicht noch ein bisschen mehr das Thema. Wollen die sich noch eine Veranstaltung ans Bein binden? Die sind schon eh viel beschäftigt und viel unterwegs und so weiter. Das ist sicherlich ein Thema. Aber das ist das Gute an unserem Konzept auch, dass die Verlage natürlich eine wichtige Rolle spielen. Aber anders als bei einer Messe sind sie nicht der Hauptbestandteil.
Ja.
Ja, also sie spielen eine wichtige Rolle. Aber es ist zum Beispiel nicht so wichtig, ob wirklich jeder Verlag da ist.
Ja.
Oder ob ein bestimmter Verlag da ist oder ob er nicht da ist, sondern es geht eher darum, die Verlage machen ein weiteres Angebot für die Besucher und es soll es auch einen Bodensee geben und das würde ich bei jeder anderen Veranstaltung auch wollen, aber wir sind nicht komplett von der Verlagslandschaft abhängig, dass da jeder Ja sagt, so, ne, sondern es reicht auch, wenn ein paar Ja sagen, ja, und das wäre auch schon ausreichend. Und wichtiger ist, dann haben wir noch die Besucher und so, aber nochmal zurückkommen, die größere Herausforderung für mich ist die organisatorische Seite. Weil unser Konzept halt darauf fußt, dass die Community mitmacht. Ja, und auch damit meine ich auch aktiv mitmacht im Helferteam und so weiter. Und das ist halt auch eine Menschengeschichte. Das muss auch funktionieren untereinander. Wir haben hier in Berlin jetzt eine ganz tolle Konstellation entwickelt über die Jahre. Aber da gab es natürlich auch Reibungspunkte und man musste sich auch finden. Man muss da auch die richtigen Leute finden, auch bereit sein, Verantwortung auch abzugeben, Vertrauen zu haben, dass die Eigenverantwortung wahrgenommen wird und dass die auch wichtig ist, dass ohne Eigenverantwortung würde das hier nicht funktionieren. Also ich bin immer wieder fasziniert, wie von selbst dann hier Dinge passieren, ja, auch im Helferteam und so, und das ist ganz fantastisch. Aber das ist, ich weiß auch, dass das nicht selbstverständlich ist und dass, wenn wir in einer anderen woanders was machen würden, es daran, glaube ich, am ehesten scheitern könnte, dass wir das nicht einfach so eins zu eins von null auf wiederherstellen können. Und dann wird es plötzlich schwierig, wenn Dinge nicht mehr von alleine passieren, dann musst du sie selber machen, ja? Und wenn wir
logische
dann aber
Konsequenz, ja.
Ja. Und wenn du aber nur ganz wenige Leute bist, nur ich und Alex und so, die dann am Ende des Tages, wenn wirklich was runterfällt, wer hebt's auf, wer fängt's auf? Das sind dann wir selber, ne? Und da müssen wir halt aufpassen, weil wir halt auch nicht mehr die Jüngsten. Wir haben natürlich in der Zeit von der BerlinCon oft viel aufgefangen. Aber es ist auch anstrengend, Sachen aufzufangen, ja, und kann auch belastend sein. Und deswegen, davor habe ich den größeren Respekt. Aber klar, am Ende des Tages muss es finanziell auch passen. Aber was Schlimmeres als Corona kann es nicht sein, so, ja.
Wahrscheinlich ja. Nicht, ja. Ich hoffe nicht, ja.
Also da bin ich abgehärtet.
Ja. Bevor ich noch zu einer Abschlussfrage komme, was erwartet uns denn in Lindau? Also ich meine, klar, ich sitze jetzt hier in Berlin und habe irgendwie meine Vorstellung. Eigentlich muss mir aber klar sein, dass das nicht eins zu eins vergleichbar ist.
Ja.
Erwartet mich denn vom Konzept her? Ich meine, ich vermute jetzt mal keine Bühne. Gibt es einen Flohmarkt? Kannst du uns da ein bisschen was einfach so
also,
inhaltlich sagen?
Ja, es soll einen Flohmarkt geben. Es wird natürlich eine freie Spielefläche geben, es wird eine Spieleausleihe geben, es sollen auch Aussteller da sein und Händler.
Am Bodensee, das ist für die allermeisten doch sehr, sehr weit.
Ja, genau, natürlich werden da nicht alle da sein, allein schon aufgrund des Platzes. Ne? Wir haben ja sehr kleinere, viel kleinere Flächen als hier. Wir wollen auf jeden Fall Spiele-Events haben. Events sind ja in Berlin auch ein großes Thema. Wir werden jetzt keine Bühne haben, wie ich schon gesagt habe, es auch aus Grund, weil es einfach keine gibt so richtig, kein Platz ist. Ich glaube, es ist nur eine Vision, die ich von der Veranstaltung habe. Es wird sich zeigen, wie sie am Ende des Tages ausfallen wird. Aber meine Vision dazu ist halt, es ist eben eine viel kleinere und damit auch viel privatere und gemütlichere Veranstaltung. Es ist ja eine Veranstaltung, die nach Essen stattfindet. Das heißt, es ist wie so eine kleine Spielconvention, wo wir zusammen die Herbstneuheiten uns in einer schönen, angenehmen, ruhigen, hübschen Umgebung zu Gemüte führen und hoffentlich ein wunderschönes Wochenende verbringen. Und trotzdem hat man natürlich, sag ich mal, die kritische Masse an Leuten, die jetzt über ein reines Spielewochenende im Ferienhaus mit 50 Leuten hinausgeht.
Ja.
Ja, also, weil man könnte ja auch sagen, naja, da hat man ja auch, gibt's ja auch x Möglichkeiten, da hat man ja auch gemütliche, schöne Runden nach Essen, wo man die Neuheiten spielen kann, aber da hat man halt nur diese 50 Leute und das Besondere an Berlin oder auch an solchen Conventions ist ja dieses Zusammenkommen mit mehr Leuten, mit anderen Leuten, neue Kontakte knüpfen, eben nicht nur mit 2, 3 Leuten, sondern wirklich mit sehr vielen, so richtig die Community zu spüren. Und ich glaube, das wird auch in Lindau passieren, also weil ich weiß ja noch, dass wir ganz tolle kleine Berlin-Cons hatten mit so vielen Leuten und das hatte schon diesen Flair und deswegen glaube ich, das wünsche ich mir für diese Veranstaltung, dass das einlöst. Ja, also und da bin ich auch ganz optimistisch.
Ja, manchmal muss man Dinge auch einfach ausprobieren, das tust du ja häufig, Johannes, das haben wir ja festgestellt. Mit was für Besucherzahlen müsste man da so, also einfach nur flächenmäßig, ich habe keine Vorstellung, müsste man rechnen?
Also ich kann das, ja wie gesagt, nicht genau abschätzen, wie viel es dann sein werden. Ich weiß nur, dass in diese Veranstaltungsfläche sowieso nur maximal 2000 Personen gleichzeitig reingehen.
Okay.
Ja, da reden wir dann schon von einem Viertel der BerlinCon ungefähr. Ja, und das ist ja nur, wenn es max ausgereizt wird. Also erstmal ist nochmal die Frage, ob wir das überhaupt wollen. Ja, ob wir überhaupt so viele Leute parallel drin haben wollen. Weil wir wollen ja spielen und nicht Sardinen sein. So, ja. Also wahrscheinlich werden es de facto weniger sein. Und ja, also in dem Bereich wird es sich irgendwie abspielen. Ne? Und ich kann es auch nicht genau sagen. Wir werden gucken. Ich habe, wie ich es immer so mache, den Ball ins Rollen gebracht und werde ihn erst so richtig ausschmücken, während der noch rollt. So, ja. Weil, ja, also es steht einfach noch nicht alles fest, schlicht und ergreifend. Und es war mir auch klar, jetzt hatten wir die Berlin-Con vor der Brust und die war jetzt Priorität, jetzt machen wir erstmal Urlaub. Und wenn wir aus dem Urlaub zurückkommen, dann werden wir die ganzen Details für Bodensee uns ausdenken. Und da gibt es schon Ideen, gibt schon viele Anfragen und alles, aber das wird tatsächlich noch kommen alles.
Ja. Dann hoffe ich, dass das auch mit Blick aufs Brett und Co. klappt. Jetzt weiß ich, wie busy die Jungs und Mädels da sind.
Auf jeden Fall, das hoffe ich auch.
Und auch die Bibliothek muss durch ganz Deutschland gefahren werden. Eine abschließende Frage, Johannes. Jetzt ist es bei einem YouTuber, der vor der Kamera sitzt, glaube ich, irgendwie eine naheliegende Frage. Siehst du dich jetzt in 10 Jahren noch vor der Kamera? Man wird ja auch älter. Ich meine jetzt gar nicht mal unbedingt optisch, aber ob man jetzt, auch das kann ja ein Faktor sein. Ich weiß immer nicht, je nachdem, wie eitel man ist, man sitzt da vor der Kamera.
Das ist eine gute Frage,
guckt alte Videos, sieht sich an, wie jung man damals war und so und denkt sich so, ich bin doch ein bisschen alt geworden irgendwie.
Ja.
Wie siehst du dich in 10 Jahren noch vor der Kamera? Kannst du dir vorstellen, diesen Kanal dann vielleicht auch mal abzuschließen?
Also, ich glaube, ich könnte es mir vorstellen, tatsächlich, ja. Heißt aber nicht, dass es nicht trotzdem zu einer Situation kommt, wo ich irgendwann sage, es hat jetzt keinen Sinn mehr, weil ich einfach, was auch immer, weil das Leben anders spielt, so, ne? Das würde ich nicht ausschließen.
Ja, klar.
Also, auf gar keinen Fall. Gerade jetzt, weil das eben nicht mehr so im Fokus steht, kann das natürlich passieren. Ich glaube, es ist wichtig, auch für sowas, für den Veranstaltungen wie die Berlin-Con und so, dass ich möchte den Leuten auch das Gefühl geben, dass sie alle irgendwie ein bisschen nah dran sind. Ja, das ist mir auch wichtig. Ist auch fürs Team wichtig irgendwie, ne? Also, die sehen mich ja auch dann letzten Endes nicht sehr häufig im Jahr. Und ich glaube, es ist auch fürs Team wichtig, mal ein Video zu sehen, wo ich eine Vorbereitung mache oder wo ich darüber spreche, was eigentlich gerade los ist und so. Also, ne, auch wenn das vielleicht nicht alle da draußen interessiert, aber deswegen glaube ich, ist der Kanal auch wichtig, ich meine, es nicht von ungefähr macht die Spiel auch einen Podcast, wo sie sich irgendwie filmt, ja.
Ja.
Will ich mich jetzt nicht dazu äußern, wie das jetzt zu bewerten ist, aber das hat ja auch seinen Grund, ja, weil einfach die Leute wissen wollen, was man macht. Also, und gleichzeitig möchte ich mir das Spielen aber erhalten. Also, das wäre so mein Wunsch. Ich möchte mir das Spielen erhalten. Und ich glaube, wenn ich mir das Spielen erhalten kann, dann werde ich mir auch das Video machen über Spiel erhalten, weil es macht mir halt einfach immer noch Spaß irgendwo, ja.
Das ist ein ziemlich schönes Schlusswort. Ich möchte trotzdem noch ein eigenes machen, was ich abschließend dir ganz persönlich auch nochmal sagen möchte. Kron und du, ihr habt diesen Kanal lange, lange Jahre gemacht und jetzt bin ich, wie viele Leute, die ich in der Branche treffe, jemand, der irgendwann mal mit einem Spiel angefangen hat und dann auf YouTube euren Kanal gefunden hat. Und ich kann ganz ehrlich sagen, dass sich dir und Kron und natürlich auch den Leuten, die da mitgewirkt haben, ich weiß, es gab auch mal Praktikantinnen, Praktikanten.
Ja,
es gab
alle möglichen Leute, ja.
Genau, ganz viele Leute, die da mitgewirkt haben, ist doch wichtig, die mal dann auch zu erwähnen. Und es klingt für die Leute da draußen vielleicht so, als würde ich die jetzt in den Hintern kriechen. Das kann ich ganz deutlich sagen, ist nicht der Fall. Ich möchte mich ganz ehrlich bedanken. Ich denke, dass ich heute hier nicht auf der Berlin Brettspielcon sitzen würde. Nicht nur, weil es nicht gäbe und deinen Kanal, sondern auch, dass ich ganz ehrlich sagen kann, dass du und Kron das hier mit und hauptverantwortlich dafür seid, dass ihr mir persönlich einfach dieses Hobby geschenkt habt. Und ich glaube, dass das vielen, vielen Leuten da draußen geht. Ich habe viele Leute getroffen, denen das definitiv so geht. Und ist mir auch völlig egal, ob jetzt irgendjemand denkt, ich kriege dir den Hintern. Ja, ich möchte meinen Dank aussprechen.
Vielen Dank, das weiß ich auch wirklich sehr zu schätzen. Und ist auch das, was mir auch wirklich immer das schönste Feedback ist. Das bekommt ihr auch zu mir selber, so ein Feedback. Und ich sage dann auch, wenn es das geschafft hat, dann ist es auch am Ende des Tages egal, wie gut der Content jetzt noch ist. Ja. Ja. Dann hat es seinen Impact gehabt, so, ja. Und das ist einfach schön. Und ich weiß, dass viele Leute da inspiriert wurden und auch selber jetzt viel machen.
Ja.
Und das ist ganz, ganz toll. Und da bin ich auch froh und auch dankbar und hoffe, dass es einfach ein bisschen weiter trägt noch die Energie. Ja, und ja, freue mich.
Ich denke, alles hat seine Zeit und alles hat seinen Grund. Und deswegen, ja, vielen Dank, Johannes, dass du dir die Zeit genommen hast hier. Es ist inzwischen 23.36 Uhr auf der Berlin Brettspielcon 2026 am Sonntagabend. Johannes, vielen, vielen Dank, dass du dir noch mitten in die Nacht, ich kann gar nicht mehr richtig reden, es ist spät, die Zeit genommen hast. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle ganz herzlich von allen Zuhörerinnen und Zuhörern, solange ich noch ganze Sätze sagen kann, das wird nicht mehr lang der Fall sein und du darfst das jetzt auch noch machen. Ciao Leute, ciao Johannes.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ja, hoffentlich bis bald.